sind wir schon in der Insolvenzverschleppung. Sicherlich war das ein oder andere Mal eine Grauzone, aber wir haben es immer geschafft.
Philipp Starr ist der Gründer von Holy, einem der aktuell heißesten Food-Startups.
Die Firma hat kürzlich alle damit überrascht, dass Helene Fischer und Jürgen Klopp gemeinsam in Holy investiert haben.
Ihr habt sehr prominente Investoren mit an Bord geholt. Wie kam es dazu, dass die dann auch am Ende zugesagt haben?
Das ist, glaube ich, schon mal der Anfang, dass du daran glaubst, dass das irgendwie wahr werden kann. Im Falle von Helene war es tatsächlich so, dass ich sie letztes Jahr, ich bin zwischen meinem 14. Lebensjahr und meinem 25. Lebensjahr 9-mal operiert worden. Aber ich glaube, warum ich immer wieder gekommen bin, war, weil ich hatte.
Was ist so das beste Investment, was du bisher getätigt hast?
Ich glaube, da muss ich gar nicht lange überlegen. Das ist meine.
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens.
Ich habe heute einen für mich persönlich sehr besonderen Gast, weil ich muss ein bisschen ausholen. Ich habe, obwohl ich Leistungssportler war früher, habe ich während meines Studiums mich quasi von einem Nahrungsmittel ergänzt. Und das waren von einem großen Lebensmitteldiscounter die Nougat Bits. Ich habe da wirklich am Anfang vom Semester habe ich mir so ein paar Paletten geholt, weil meine Zielfunktion für Ernährung war folgendes. Es musste schnell gehen, es musste günstig sein und einen möglichst geringen Beschaffungsaufwand. Und da habe ich wirklich palettenweise diese Nougat-Bits mir reingezogen. Mein Blutbild hat mir dann die Quittung gegeben, ein paar Jahre später. Und wir haben heute einen Herrn hier, der genau dieses Problem bekämpfen möchte mit seiner Firma unter anderem. Den Philipp, wir haben es gerade im Einspieler gehört, von Holy. Eins der Rising Stars, würde ich sagen, in der Foodbranche. Würdest du vielleicht nicht von dir sagen, aber ich glaube, damit liege ich ganz gut. Philipp, schön, dass du da bist. Ist mir eine große Ehre.
Chris, danke, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Wir sprechen in diesem Podcast, wie der Name ja schon sagt, so gerne auch über die Höhen und Tiefen des Lebens von unseren Gästen und probieren da so ein bisschen Muster zu erkennen. Und wir werden später noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Du warst selber Leistungssportler, du warst Trainer im hohen Leistungsbereich, bist jetzt Unternehmer, wo ja auch viele Gemeinsamkeiten sind. Auch die werden wir uns ansehen. Aber in jüngster Vergangenheit hast du vielleicht einen der allergrößten Highlights zumindest deiner unternehmerischen Karriere gehabt. Und zwar habt ihr nicht nur irgendeine Finanzierungsrunde abgeschlossen, sondern ihr habt sehr prominente Investoren mit an Bord geholt. Und zwar Helene Fischer und Jürgen Klopp, die gar nicht die typischen Investoren sind. Ich glaube, für Helene Fischer das erste Investment überhaupt. Und meine erste Frage an dich, Philipp, ist es, wie fühlt sich das an, wenn es ein Dokument gibt, wo diese Herrschaften oder ihre Vertreter ihre Unterschrift drunter setzen, die rechtlich fixieren, dass sie jetzt Teilhaber deiner eigenen Firma sind?
Klar, es macht einen natürlich schon stolz, wenn man dann sieht, was man so über die letzten sieben Jahre geschaffen hat. Und dass zwei so bekannte Persönlichkeiten, die nahezu jeder kennt in Deutschland, sich dafür entschieden haben, in diese Firma rein zu investieren und Teil der Vision und Mission zu werden.
Und die Frage ist natürlich, wie passiert sowas? Ist ja nicht so, dass man die auf LinkedIn anschreibt oder so und sagt, hast du Lust, da zu investieren? Gib uns doch mal ein paar Hintergründe. Wie kam es dazu, dass genau diese beiden, dass ihr die ausgesucht habt, dass die zu eurer Marke passen, aber dass die dann auch am Ende zugesagt haben?
Ich glaube, ganz wichtiger Punkt ist, und wir nennen es immer Moonshot-Marketing bei uns, du musst diesen verrückten Traum haben, ja, den vielleicht irgendwie viele von Anfang an irgendwie abstempeln würden oder dem gar nicht verfolgen würden. Das heißt, das ist, glaube ich, schon mal der Anfang, dass du daran glaubst, dass das irgendwie wahr werden kann. Und ja, dann legt man einfach los. Im Falle von Helene war es tatsächlich so, dass ich sie letztes Jahr, das ganz, ganz eigentlich langweilig das Management angeschrieben habe, weil wir uns überlegt hatten, so hey, wer passt zur Marke? So, wir sind in den sozialen Netzwerken recht bekannt, in der jungen Zielgruppe als Marke Holy. Das haben wir uns ein Stück weit die letzten Jahre erarbeitet. Aber für uns steht jetzt so ein bisschen der Schritt in den Massenmarkt an. Und dann guckt man natürlich so, hey, wer könnten Mitstreiter sein, die einem genau bei diesem Weg helfen? Und nach kurzer Recherche ist natürlich Helene Fischer ein Name, der da direkt auftaucht. Und klar, die ersten Leute sagen, okay, hey, brauchst du gar nicht versuchen, da kommen wir doch eh nicht ran. Aber davon habe ich mich irgendwie noch nie wirklich abhalten lassen und dachte, okay, komm, hey, ich versuch's. habe eine Präsentation ausgearbeitet und dem Management geschickt. Tatsächlich hat es ein bisschen gedauert, bis ich eine Antwort bekommen habe. Musste auch ein paar Mal nachbohren.
Wie oft?
Das ist schon ein paar Mal. Die kriegen natürlich auch eine Flut an Anfragen. Und die sind ja auch ein bisschen dafür da, auch Gatekeeper zu sein und nicht alles durchzulassen. Mhm. Auf jeden Fall habe ich es geschafft. Ich glaube, durch viel Hartnäckigkeit, Kreativität und auch brauchst auch bestimmt eine Portion Charme, dass es dann tatsächlich auch Helene vorgestellt wurde. Und ein paar Wochen später kam dann der Anruf, so, hey Philipp, wir haben es Helene gezeigt, was ihr macht und sie würde dich gerne kennenlernen. Mhm. Komm bitte im Februar nach Hamburg und dann haben wir einen gemeinsamen Termin. Mhm. Und das war so das erste Mal, wo ich dachte, okay, hey, jetzt wird es doch heiß. Man glaubt zwar dran, aber irgendwie rechnet man dann doch eher mit einer Absage, dass dann tatsächlich zum Treffen kam. War natürlich auch für mich ein Stück weit eine kleine Überraschung. Mhm. Aber das Gespräch lief in Hamburg super gut. Es waren 20 Minuten anberaumt. Am Ende saßen wir fast 3 Stunden gemeinsam im Konfi, haben über eigentlich Gott und die Welt, über Ernährung und viele Themen geredet. Und da wurde schnell klar, so, hey, das kann was werden. So, weil Helene teilt einfach wahnsinnig viele Werte, für die wir eigentlich als Marke einstehen. Das heißt, sie ernährt sich auch primär von Bio-Produkten, ernährt sich selbst zuckerfrei. Und das sind ja auch alles Themen, die wir mit Holy bespielen wollen. Sie ist eigentlich auch eine Leistungssportlerin, wenn man ihre Bühnenshows sieht. Das heißt, sie legt da auch extrem viel Wert darauf, fit zu bleiben. Und einfach rundum sympathisches Treffen war das. Und das war so der Kickoff. Ich glaube, da haben alle Seiten gemerkt, so, hey, das ist eigentlich ein Match und klar, dann kommen natürlich so ein paar Deal-Strukturen natürlich noch dazu. Das sind dann die, deswegen hat es dann ein bisschen länger gedauert. Aber jetzt, ja, haben wir im Juli, haben wir den, oder August war es eher dann, haben wir den Vertrag unterzeichnet und sie ist jetzt Teil der Marke, hat sich entschieden, in Holy zu investieren. Hat, wie man so schön sagt, also auch wirklich Skin in the Game. Und jetzt werden wir den Weg in die breite Masse mit Holy gemeinsam streiten.
Und man kann ja nachlesen, dass sie nicht nur Investorin, sondern auch Markenbotschafterin ist. Das heißt, wird man sie auch auf euren Verpackungen sehen oder in TV-Spots oder ohne, was kannst du da schon verraten, was geplant ist?
Genau, also ich kann schon einen kleinen Teaser geben. Also Plan ist, dass wir auch eine TV-Kampagne in Q1 launchen sozusagen oder auf den Sendern live gehen und da wird Helene Fischer auch Teil der Kampagne werden.
Das ist wirklich ganz große Champions League. Und du hast eingangs gesagt, Moonshot-Marketing und Großträumen, das hat dein Leben ja insgesamt ausgezeichnet. Werden wir später noch ins Detail gehen, wie man das auch lernen kann. Vielleicht hast du da ein paar Tipps für Menschen, die vielleicht ein bisschen bodenständiger oder eher so Schuster bleibt bei deinen Leisten mäßig unterwegs sind. Und bei Jürgen Klopp, wie war da ganz grob der Weg? Oder wie kam es dann dazu, dass ihr nicht nur bei Helene gesagt habt, das reicht uns, sondern auch noch Jürgen dazu?
Wir kennen den Marc Klopp aus Berlin, den Sohn. Und Marc ist großer Holy-Fan.
Auch, das hilft, oder?
Genau, Unterstützer der Marke schon eine Zeit lang. Und so kam der Kontakt auch zur Familie zustande. Und klar, mussten wir nicht lange drüber nachdenken, dass das für uns natürlich auch eine Riesenchance ist. Aber am Ende mussten wir natürlich nicht nur Marc, sondern die ganze Familie überzeugen, die über ein Vehikel, eine Beteiligungsgesellschaft, in der quasi Jürgen, Marc, die Frau und Ulla und ihr Sohn Dennis sozusagen Gesellschafter sind. Und dementsprechend gab es auch einen Call mit der gesamten Familie. Und auch hier haben wir schnell festgestellt, so, da wir zahlen auf viele Themen ein, die auch Familie Klopp bewegen. Und so hat sich dann am Ende auch Ulla, Jürgen, Dennis und Marc haben sich entschieden, sie wollen auch Teil der Reise werden und wollen dieses Projekt unterstützen und haben sich finanziell beteiligt an der Firma.
Mega. Kriege ich wirklich Gänsehaut. Ich hatte selbst früher mal ein Startup, weiß, wie schwer es ist, überhaupt Investoren für sich zu überzeugen. Und wenn es dann auch noch die strategisch Besten sind, dann ist es wirklich eine richtig coole Sache. Sieht man, ihr habt ja eine wahnsinnige Berichterstattung bekommen, wenn man einfach Holy und dann Jürgen Klopp, Helene Fischer mal in Google angibt, sofort zig Seiten voll. Ich glaube, jede Zeitung hat quasi berichtet. Habt ihr das direkt in den Absatzzahlen gemerkt oder in euren Social-Aktivitäten? Also was hat das so für einen direkten Impact auf euer Geschäft gemacht?
Haben wir natürlich gemerkt, alleine die Sales im Webshop sind hochgegangen. gerade an dem Tag, an dem die Pressemeldung dann live ging. Wir hatten einen Artikel auf der Startseite Bild, was natürlich ein super reichweitenstarkes Medium ist. Und das hat sich natürlich direkt auch in den Website-Klickzahlen bemerkbar gemacht. Wir hoffen, die Meldung ist sehr, sehr jung, dass sich das natürlich auch in den Verkäufen im Retail abzeichnet. Ein erstes Indiz haben wir natürlich schon, dass es auch definitiv in eine positive Richtung gehen wird.
Mhm. Mega cool. Das Lustige ist, ich kenne eure Marke seit 9 Monaten, 12 Monaten und so. Und dann kommt ja immer sehr leicht der Gedanke, so ein Overnight-Success. Da sprießt was irgendwie, haben ein paar coole Jungs eine Idee gehabt und haben das ganz schnell groß gemacht. So, du hast auch vorhin gesagt, ihr schuftet seit über 7 Jahren an diesem Projekt. Und auch das sehen wir, wenn wir hinter die Kulissen gucken, dass die wenigsten Dinge schnell groß werden. Sondern es ist ein harter, mühsamer Weg. Und da würde ich gerne in den nächsten Minuten mal so die wichtigsten Meilensteine verstehen. Lass uns mal ein paar Jahre oder Jahrzehnte zurückspulen in deinem Leben. Was ist denn so, Philipp, das früheste Ereignis in deinem Leben, was die Menschen, die zuhören, kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Ich würde sagen, tatsächlich so, dass das ganze Aufwachsen auch mit meinen 2 Brüdern. Wir sind drei Brüder, nur ein Jahr auseinander. Es war sicherlich nicht immer einfach für meine Eltern. Aber ich glaube, das war eins, hat meine Kindheit geprägt, dass ich mit zwei Geschwistern aufgewachsen bin und wir so nah aneinander waren. Und tatsächlich wahrscheinlich auch der Punkt, an dem ich mein Vater in den Hockeysport oder uns drei in den Hockeysport gesteckt hat.
Okay. Wie alt warst du da?
Warum war das so prägend? 5, 6. Ich glaube, weil es einfach mein Leben extrem geprägt hat. Nicht nur Hockey, sondern Mannschaftssport war lange so eigentlich Bestandteil oder der größte Bestandteil meiner ersten 30 Jahre gefühlt. Zumindest von wo ich zurückdenken kann, hat es mich und wahrscheinlich auch den Philipp, den ich irgendwie heute bin, extrem geprägt.
Mhm. Was sind so, das kann man ja auch so sagen, du hast ja wirklich eine herausragende nationale Karriere oder auch international dann als Trainer im Hockeysport hingelegt. Was sind so die Highlights, wo du sagst, Menschen, die nicht so tief im Hockeysport drin sind, die sollten sie über dich kennen, um deine Karriere in ihrer Dimension begreifen zu können?
Ich glaube, es ist ja oft so im Leben, dass da auch manchmal ein paar Zufälle dazu gehören. In der Jugendmannschaft, in der ich letztendlich dann Hockey gespielt habe oder gelernt habe, war der Sohn von einer ehemaligen Hockeylegende, Carsten Keller. Und dieser Carsten Keller, selber Olympiasieger und eigentlich so ein bisschen der Franz Beckenbauer des Hockeysports, das war halt unser Trainer. Mhm. Von daher war so ein Stück weit Leistung auch vorprogrammiert. Der hat sich da extrem reingehangen und hat ein Stück weit natürlich auch so ein bisschen unseren Weg geprägt, den wir als Mannschaft gegangen sind. Er hat uns eigentlich von 6 Jahren bis dann ins Erwachsenenalter begleitet als Trainer. Okay. Wir sind als Jugendmannschaft 7-mal deutscher Meister geworden. Und ja, das war sicherlich so ein großer Faktor, warum es dann eigentlich in diese Leistungsecke auch am Ende ging.
Was ja eher untypisch ist, weil normal betreuen Trainer ja eine bestimmte Jahrgangsstufe und man wechselt ja immer raus, gell? Das heißt, weil er seinen Sohn betreut hat, konntest du quasi so im Windschatten diese Ausbildung über Jahre mitgenießen.
Genau, sein Sohn ist selber später auch Olympiasieger geworden. Seine Tochter ist Olympiasiegerin geworden. Also diese Familie Keller hat einfach so ein bisschen den Touch in die Wiege gelegt bekommen. Und aus der Mannschaft heraus sind wahnsinnig viele dann später entweder eine internationale Karriere gestartet oder haben lange Bundesliga gespielt. Und genau darunter war ich auch ich. Und ja, das war so ein Stück weit sicherlich der zentrale Punkt, warum es am Ende dann halt auch so hoch ging.
Mhm. Jetzt beobachten wir oft, dass Menschen, die in ihrer Jugend, in ihrem frühen Erwachsenenalter im Leistungssport aktiv waren, auch in anderen Bereichen des Lebens, im Job, in Familie etc. auch einen gewissen Erfolg haben. Wie auch immer man Erfolg für sich persönlich definiert. Aber was sind so die wichtigsten Werte, Prinzipien, die du aus deiner aktiven Leistungssportlerzeit mitgenommen hast, die dir auch heute als Unternehmer und vielleicht auch als Familienvater helfen?
Man lernt natürlich im Sport extrem früh, sich zu fokussieren. Wenn man Erfolge feiern will, muss man auch verzichten auf Themen fürs Training, auf Feiern verzichten, auf Geburtstage vielleicht mal verzichten. Das heißt, viele Dinge, die andere machen konnten, konnte man nicht immer machen. Das ist sicherlich so ein Teil, der Leistungssportler prägt. Eine extreme Zielorientierung, für Ziele zu arbeiten, immer wieder aufzustehen, auch nach Niederlagen schnell irgendwie in diesen Weitermach-Modus zu bekommen. Das sind sicherlich alles so Dinge, die Sportler ausmachen.
Du bist ja selbst Familienvater und würdest du sagen, dass diese Leistungsorientierung, dieses bewertet werden im Jugendalter, diesen Druck auch zu haben, Wettbewerbsdruck, ist das etwas, was junge Menschen unterm Strich netto eher hilft oder eher etwas ist, was sie in ihrem Selbstwert, in anderen mentalen Dingen vielleicht eher sogar schwächt?
Schwierige Frage, weil ich glaube, es geht in beide Richtungen. Es gibt sicherlich auch Ausprägungen vom Leistungssport, wo ich manchmal das Gefühl habe, da ist es zu viel und da schadet tatsächlich auch der Entwicklung von jungen Leuten. Bei mir hat es zum Glück immer ein sehr gesundes Maß. Und man wurde so ein Stück weit auch aufs Leben vorbereitet, weil am Ende, das Leben ist auch nicht immer alles einfach und man muss später auch mit Rückschlägen umgehen. Und man neigt ja dazu, gerade wenn man Menschen sehr gern hat oder liebt oder wie die eigenen Kinder, eigentlich vor allen Dingen zu schützen und Probleme abzunehmen. Aber eigentlich bewirkt man ja genau das Gegenteil, weil man bereitet sie nicht aufs spätere Leben vor. Das heißt, manchmal muss es auch irgendwie hart sein in der Jugend, damit es irgendwie später den Leuten einfacher fällt oder den Kids. Und genau das ist ja auch Teil des Sports gewesen. Ich will Teil der Mannschaft sein, die am Wochenende spielt. Ich will die Meisterschaft spielen. Und genau dieser Druck und dieser Wettkampf kann natürlich manchmal auch eine Art der Ausprägung haben, die vielleicht mental belastend sind. Aber ich glaube, es hat schon dazu geführt, dass ich einfach jetzt deutlich belastungsresistenter bin als vielleicht andere Menschen.
Genau das, wenn es eben diese positive Ausprägung hat, dann funktioniert man halt auch in Drucksituationen sehr viel besser. Und auch diese Krisen habt ihr mit eurer Firma mehrfach erlebt. Da werden wir gleich noch ins Detail gehen. Jetzt ist es ja, wenn man im Hockey sehr, sehr erfolgreich ist, Bundesliga spielt etc., ein bisschen anders als im Fußball zum Beispiel. Es ist nicht so, dass man dann komplett finanziell ausgesorgt hätte, ganz Deutschland einen kennt, sondern man muss sich ja auch für eine weitere Lebensphase viel mehr Gedanken machen als Mensch. Wie war das bei dir? Was ist in deiner aktiven Hockeykarriere passiert an Gedanken, wo du gesagt hast, das wird nicht ewig so weitergehen? Ich muss mich auch anderweitig noch weiterbilden, orientieren. Wie war es bei dir?
Das ist natürlich auf der einen Seite schade, dass man mit dem Hockeysport nicht seinen Lebensunterhalt verdienen kann oder sich sogar was zurücklegen kann. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich auch gut. Hört sich komisch an, aber man weiß relativ früh, auch als junger Mensch, hey, damit werde ich nicht mein Leben bestreiten können oder das wird nicht mein Beruf. Das heißt, man weiß ganz klar, es ist eine gewisse duale Karriere. Mhm. Sport wird mich eine Zeit lang begleiten. Ich kann das machen, solange ich irgendwie fit bin und mir der Sport Spaß bereitet. Aber ich muss schon von Anfang an gucken, dass ich mich auch auf ein Stück weit die Zeit nach dem Sport vorbereite. Sprich, was studiere ich? Nehme ich die Schule wirklich ernst? Und das sind so Themen, die ich glaube, in Sportarten, wo ich ein Stück weit einem großen Traum nachrenne, von dem ich weiß, so wenn der Realität wird, brauche ich vielleicht auch gar nicht studieren. Das kann ja auch ein Stück weit eine Falle sein, in die man tappt. Weil ich glaube, du weißt es genauso gut wie ich. Um oben anzukommen, gehört natürlich auch ein Quäntchen Glück dazu. Man muss verletzungsfrei bleiben, es ist vielleicht mal der Richtige am richtigen Ort, ein Spiel sehen. Und das sind alles so Themen, die sind nicht selbstverständlich und selbst wenn du hart trainierst oder dein Bestes gibst, kommst du oft nicht ganz oben an. Und deswegen ist es tatsächlich im Hockey, ich sehe es eher positiv, dass man relativ früh weiß, hey, ich muss eine gewisse duale Karriere bestreiten und früh auch schon diesen zweiten Weg ein Stück weit einläuten und vorbereiten.
Du hast am BWL parallel studiert, ich glaube genauso wie ich, weil du noch nicht wusstest, was du machen sollst, oder?
Ja. Genau, ich habe tatsächlich, ich hatte eine Knieverletzung, wollte eigentlich Sport studieren. Am Ende vielleicht gut, dass es BWL geworden ist, aber ich konnte die Sporteignungsprüfung nicht machen. Dementsprechend habe ich mich für BWL eingetragen und bin dann irgendwie hängen geblieben, weil ich dachte, okay, hey, komm, Sport machst du so oder so. Und dann hast du noch den betriebswirtschaftlichen Part und so ist es das BWL-Studium geworden. Das habe ich dann noch durchgezogen.
Nach dem oder während des Studiums hast du dann, glaube ich, auch dein erstes Startup gegründet, oder? Das Modelabel.
Genau.
War das während der Zeit noch?
Das war, ich bin nach dem Studium erstmal, ich wusste tatsächlich noch gar nicht, was will ich machen nach dem Studium. Ich habe noch Hockey-Bundesliga gespielt, das war so meine große Leidenschaft, aber irgendwie war klar, hey, du musst auch irgendwas machen, mit dem du Geld verdienst. Habe mich damals dann tatsächlich erstmal beworben bei großen Konzernen. Ich weiß noch, ich war bei Coca-Cola so in der letzten Auswahl, hatte so ein Trainee-Programm, dafür hatte ich mich beworben und war in so einem Assessment Center, letzten 10 Leute, und das war verrückt. 3 Tage war das in Düsseldorf, wurdest du da für irgendwie 6 Leuten durch diverse Prüfungen gescheucht, und am Ende habe ich den Job nicht bekommen. Hab einen anderen Job bekommen bei einer großen französischen Konzern, Veolia. Hab dort Sportmarketing gemacht, ein Jahr. Hab dann aber schon in der Zeit eigentlich festgestellt, das ist nicht meins. Großkonzern, ich habe mich wirklich gefühlt wie so die kleinste Schraube. Und ich wollte eigentlich immer direkten Impact meiner Arbeit sehen und irgendwie auch fühlen. Und genau das war da nicht gegeben. Und das war dann der Schritt eigentlich in die Selbstständigkeit. Und mein erstes Startup dann schon nach ein Jahr im Job gekündigt und mein erstes Startup im Bereich Mode gegründet. Parallel noch zum Hockeyspielen, parallel noch zum Trainerdasein einer Jugendmannschaft und auf vielen Hochzeiten getanzt.
So, und das vereint uns ja, dass wir beide ein Mode-Label hatten. Klingt jetzt spektakulärer als ist. Also Stoff produziert haben, sagen wir es mal so. Und dass beide auch gescheitert sind. Du hast ja auch dann irgendwann wieder den Laden dicht gemacht. Und das sehen wir häufig in den Lebensläufen von erfolgreichen Unternehmern, dass sie gar nicht im ersten Schritt wirklich den Durchbruch geschafft haben, sondern oft im zweiten oder im dritten Schritt. Was sind denn so aus dieser Zeit, wo du dein erstes Startup hattest, die Erkenntnisse, die Learnings, wo du gesagt hast, das hat dir so viel Rückenwind gegeben, um nicht aufzugeben, sondern es mit einer anderen Idee, in einem anderen Setting noch ein weiteres Mal zu probieren?
Also ich habe relativ schnell gemerkt, das macht mir Spaß, Unternehmer sein, aber ich habe auch relativ schnell gemerkt, was kann ich eigentlich nicht so gut. Und ich glaube, das lernt man natürlich knallhart, wenn man sich das erste Mal selbstständig macht, sich so ein bisschen ins kalte Wasser stürzt. Man lernt relativ viel über sich selbst, was man vielleicht im Studium ein Stück weit noch gar nicht so oder in der Schule festgestellt hat. Das heißt, worin bin ich gut, worin bin ich nicht so gut? Und ich glaube, genau das hat mir geholfen, dann in der zweiten Gründung relativ schnell für mich zu wissen, okay, was ist der Part, den ich machen kann, wo ich sehr, sehr gut bin, und was ist der Part, wo ich definitiv Verstärkung im Gründerteam brauche, weil es mir nicht liegt oder ich einfach nicht gut bin. Und das waren sicherlich so lehrreiche 4 Jahre, die ich in dem Modelabel gewonnen habe. Und ich glaube definitiv, ohne die Gründung wäre auch Holy nicht der Erfolg, der es heute ist.
Das ist so spannend, und mich würde jetzt deine Meinung zu Folgendem interessieren, weil es heißt ja immer, in Deutschland ist man so gebrandmarkt, wenn man gescheitert ist oder wenn man mal was nicht geschafft hat oder sowas. Ich persönlich muss sagen, ich habe das nicht erlebt. Was die Leute natürlich hinter meinem Rücken sagen, weiß ich nicht, aber mir persönlich wurde das nie entgegengebracht. Wie war es bei dir? Du bist jetzt auch ein offiziell Gescheiterter mit deinem ersten Startup. Wie empfindest du diese Diskussion, dass Deutschland da so anders ist als vielleicht die USA oder so?
Das ist auf jeden Fall ein treffender Punkt. Ich glaube, es ist auch noch viel so in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn ein Unternehmen nicht fliegt, dass es so ein bisschen als Scheitern wahrgenommen wird. Oder es ist ja auch, man macht es dicht, man geht insolvent oder welche Begriffe man so verwendet. Ist ein Stück weit schade, weil genau darum geht's ja. Und ich glaube, darum geht's ja auch im Leben, dass man immer wieder aufsteht. Und man lernt ja so viel aus diesem, deswegen würde ich es für mich gar nicht als Scheitern beurteilen, sondern es war ein Unternehmen, was ich gegründet habe und aus dem ich extrem viel gelernt habe. Und deswegen ist es so Teil meiner beruflichen Laufbahn gewesen. Und ja, ich will die Zeit auch nicht missen, weil es war eine wahnsinnig schöne Zeit. Ich habe natürlich auch irgendwann festgestellt, dass die Branche vielleicht nichts für mich ist. Es kamen viele Sachen zusammen, aber ja, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich die Themen natürlich wahrscheinlich auch nie gewusst und hätte auch gar nicht gewusst, dass ich vielleicht was etwas Sinnstiftenderes machen will im nächsten Schritt. Es waren also, ja, es war viel, viel mehr als Scheitern, und man müsste wahrscheinlich mal einen neuen Begriff definieren für Unternehmen, die man vielleicht irgendwann mal sein lassen hat.
Das stimmt. Ich möchte gleich noch, ich habe 5 Fragen jetzt genau zu der Sache, aber ich hoffe, ich vergesse keine. Und während der ganzen Zeit ist ja auch noch deine Trainerkarriere sehr steil nach oben gegangen, wo du auch viel über Leadership gelernt hast. Das möchte ich gleich nochmal besprechen, aber lass uns noch einmal kurz auf dieses, diese Episode mit deinem Label gehen, denn es gibt ja so von Thomas Edison, der berühmte Erfinder, der hat mal so ein Zitat, ich bring's jetzt nicht genau zusammen, aber er sagte so, dem Sinn nach, dass viele Menschen, die gescheitert sind, gar nicht realisiert haben, wie nah am Ziel sie eigentlich waren. So, und jetzt bei Holy habt ihr 7 Jahre gekämpft und ihr kämpft immer noch und ihr seid jetzt einen ganzen Schritt weiter. Auf der anderen Seite hast du auch die Situation, wie ich auch erlebt, wo man sagt, nee, jetzt muss ich den Laden dicht machen. Wann können wir unserer Intuition vertrauen oder wann hast du deiner Intuition vertraut, dass es der richtige Zeitpunkt ist, jetzt nicht Persistence und alles, was so rumgeschleudert wird an Begriffen, dass man nie aufgeben soll, sondern dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, zuzumachen und das Gleis zu wechseln. Gab es diesen einen Moment?
Ich glaube, als ich den Spaß verloren hatte, den Spaß an der Arbeit, den Spaß morgens aufzustehen, ins Office zu gehen, und das war eigentlich das, was ich lange hatte, und es ist immer so eigentlich mein Credo. Das hört sich mal, der Weg ist das Ziel und der Weg muss Spaß machen, sonst ist das Ziel diesen Weg nicht wert, und genau das habe ich ein Stück weit verloren gehabt in meinem Mode-Startup. Ich hatte das Gefühl so, hey, eigentlich würde es die Welt nicht kratzen, wenn wir morgen unsere Produktion einstellen würden. Und ich hatte nicht mehr das Feuer, nicht mehr die Energie, da wirklich jeden Tag für zu brennen. Und hatte auch ein Stück weit, ein bisschen vielleicht auch den Glauben daran verloren, dass ich das Ding jetzt wirklich nochmal alleine mit meinen Mitgründern gewuppt bekomme. Weil ich schon auch einfach festgestellt habe, da sind zu viele Bereiche, in denen sind wir nicht gut. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass ich irgendwann auch gesagt habe, jetzt ist es Zeit loszulassen.
Mhm. Interessant. So ein Parallel, ich habe es gerade schon angedeutet, hast du ja neben der aktiven Karriere dann auch eine Trainerkarriere verfolgt, erst im Jugendbereich, aber dann durftest du auch auf höherem Niveau eine Damenmannschaft trainieren und hast da, so wie du mir im Vorgespräch gesagt hast, erstmal alles anders gemacht als deine Vorgänger. Und ihr habt am Anfang richtig auf die Mütze bekommen, sehr hohe Niederlagen einfahren müssen, aber du hast an deinem Weg festgehalten und im zweiten Jahr seid ihr dann deutscher Meister geworden und im dritten Jahr, ich glaube, Europapokalsieger. Das ist ja auch eine Lehrstunde für Ausdauer, dass man sich eben nicht von den ersten Niederlagen, von den ersten Kritikern, von den ersten Stimmen von links und rechts, vom Weg, an dem man selber glaubt, abbringen lassen sollte. Nimm uns doch in diese Zeit nochmal ein bisschen mit. Du warst ein junger Mensch, du hattest noch kein Standing oder so in der Form, woher du den Mut genommen hast und das Vertrauen, dass du trotz Niederlagen, trotz Kritik wirklich an deinem Weg festgehalten hast, um dann eben diese Siege auch zu erleben.
Also ich glaube, der Sprung in die Trainerkarriere, den habe ich relativ früh bestritten, mit 18, als ich gerade selber noch Bundesliga gespielt hatte oder eigentlich gerade in die Bundesliga aufgestiegen bin, habe ich schon meine erste Jugendmannschaft übernommen in meinem damaligen Verein. War auch immer große Leidenschaft. Ich habe meine ganze aktive Karriere habe ich auch immer Jugendmannschaften trainiert gehabt. Und daher kam auch schon ein Stück weit schon die Leidenschaft fürs Trainerdasein. Als ich dann meine aktive Karriere mit 33 beendet hatte, kam dann die Anfrage aus Mannheim. Hey Philipp, du hast eine relativ erfolgreiche Spieler- und Trainerkarriere schon hinter dir, als Spieler in der Bundesliga, als Trainer für diverse Leistungsteams, mit denen ich auch die ein oder andere deutsche Meisterschaft gewonnen hatte. Und so war das erstmal so eine Überlegung da, hey, willst du das wirklich beruflich auch mal machen, dieses Trainergeschäft? Und ich habe lange mit mir gerungen, habe mich dann aber für den Sprung nach Mannheim und für den Sprung eigentlich in eine berufliche Trainerlaufbahn entschieden und war tatsächlich auch eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe, weil auch da ich wieder extrem viel über Teamführung, über mich selbst, über Stärken, Schwächen lernen konnte. Und du hast es angesprochen, ich bin da mit einer sehr, sehr gesunden Naivität rangegangen. Meine Vorgänger waren eigentlich wirklich Leute, die eine klassische Trainerkarriere schon hinter sich hatten, mit diversen Trainerscheinen, was so alles dazugehört. Das hatte ich selbst nie. Ich habe zwar selbst gespielt, habe mir immer viel abgeguckt von meinen Trainern, die ich so hatte. Und so bin ich auch an diesen Job rangegangen. Das war eine Mannschaft, kann man sagen, mit einem hohen Budget, einen Verein mit sehr, sehr ambitionierten Zielen. Die Mannschaft ist vor einigen Jahren in die erste Liga aufgestiegen, aber hat es nicht so wirklich geschafft, so aus dem Mittelfeld nach oben zu gehen. Und genau das war wahrscheinlich auch am Ende ein Vorteil, den ich vielleicht so mitgebracht habe, weil ich einfach viele Dinge, die meine Vorgänger gemacht hatten, auch gut gemacht haben, aber einfach komplett überdacht hatte. Und ich wollte meinen eigenen Stil reinbringen. Das war mir wahnsinnig wichtig. Dementsprechend habe ich auch relativ schnell mein eigenes Trainerteam zusammengestellt von Athletiktrainer, Ernährungsberater, meine Co-Trainer. Und mir war es halt immer wichtig, eigentlich mein Spleen, den ich so habe, als Mensch auch auf diese Mannschaft zu übertragen. Und das war der angesprochene Spaß. Mhm. Ich glaube einfach daran, dass wenn du Spaß an deiner Arbeit hast, am Ende auch Leistung bei rumkommt. Und das wollte ich vermitteln über jede Einheit, auch Condi und Co. Hey, es soll Spaß dabei sein. Spaß dabei sein, Leistung zu bringen und sich zu quälen und für seine Ziele zu kämpfen. Und wir haben natürlich viel umgekrempelt, was natürlich erstmal immer zu Chaos führt. So. Aber Chaos muss ja nicht schlecht sein. Ne? Aus Chaos kann ja immer wieder was Neues entstehen. Und da kann ich ein Stück weit dankbar sein für die Geduld der Leute, die am Ende ja auch ein Stück weit über meinen Job entschieden haben, dass sie mir die Zeit gegeben haben und auch ein bisschen an meinen Weg geglaubt haben. Weil wir haben im ersten Jahr haben wir tatsächlich Spiele 10-0, 11-1 verloren und dementsprechend geknüppelt ist man manchmal auch so Wochenenden nach Hause gefahren gen Mannheim und mit einem 22 Gegentoren auf dem Konto. Und das macht natürlich erstmal was. Es verunsichert erstmal ein Stück weit, aber das war dann auch Teil oder unseres Jobs, immer alle davon zu überzeugen, so hey, das ist ein langfristiger Plan. Glaubt so ein Stück weit auch an uns und an das, was wir vorhaben. Und ja, ein Jahr später, als dann auch die ersten Dinge gegriffen haben, die vielleicht am Anfang das besagte Chaos hervorgerufen haben, haben wir plötzlich Spiele gewonnen, die wir vorher nicht gewinnen konnten. Und wir haben uns näher und näher Stück für Stück an diese Spitze rangerobbt und sind dann tatsächlich ein Jahr später deutscher Meister geworden, was natürlich eine Riesensensation war. Erste Mal in der Vereinsgeschichte deutscher Meister. Und das dann im zweiten Jahr war ja ein Stück weit ein Erfolg, auf den ich auch sehr stolz bin.
Zu Recht. Es erinnert mich gerade an ein Zitat von Arne Greskowiak, der war auch vor ein paar Wochen hier, der ist der Athletiktrainer der Basketballer und der Eishockey-Nationalmannschaft. Und er sagte, folgende Aussage, er sagt, Erfolg ist nicht planbar, Leistung schon. Und das finde ich eine schöne Unterscheidung, dass man immer kontrollieren kann, was man reinsteckt, wie präzise man trainiert, dass man seinen Plan verfolgt, eben unabhängig davon, ob es jetzt schon zu den Siegen führt, die du natürlich in deiner Vision siehst. Aber wenn man immer wieder Leistung bringt, und bei euch war es ja dann, den neuen Plan einzustudieren, die neuen Abläufe, alles, was dazugehört, dann wird es irgendwann auch zum Erfolg führen. Und diese Unterscheidung, die findet im Sport, aber insgesamt im Leben aus meiner Sicht oft viel zu wenig statt. Ich erinnere mich auch hier an ein Interview von Thomas Tuchel, noch lange vor seiner Bayern- und vor seiner England-Zeit. Da war er noch Trainer in Mainz. Und seine Spieler hatten verloren, seine Mannschaft. Und er war richtig happy mit dem Spiel. Und der Reporter hat es gar nicht verstanden. Er hat gesagt, sie haben gerade verloren, Herr Tuchel, was ist da los? Und dann sagt er, ja, die Jungs haben meinen Matchplan 1-1 umgesetzt. Sie haben richtig guten Fußball gespielt. So, dann hat er gesagt, was soll ich sie dafür kritisieren? Wenn wir 32 Spieltage so eine Leistung bringen, dann werden wir an dem Platz sein, wo wir sein wollen. Auf der anderen Seite hat er aber auch ergänzt, wenn seine Spieler zwar gewinnen, aber seinen Matchplan nicht umsetzen, dann kritisiert er auch. Also er entkoppelt quasi die Kritik vom Ergebnis. Natürlich müssen irgendwann Ergebnisse immer kommen, wie bei dir auch. Wenn du ein Jahr 2, Jahr 3 nicht abgeliefert hättest, dann hätten die Leute irgendwann mit dir auch die Geduld verloren. Aber trotzdem nicht immer es am Ergebnis festzumachen, ist, glaube ich, etwas, was, du hast vorhin von Moonshot-Philosophie gesprochen, was, glaube ich, ein wichtiges Element ist, um dahin zu kommen. Würdest du das unterschreiben?
Definitiv. Also ich glaube, an dem Satz ist sehr, sehr viel Wahres dran von dem Athletiktrainer. Das ist ja genau das Thema. Ich würde auch sagen, die erfolgreichsten Saisons oder die besten Saisons, wo wir die beste Leistung gebracht haben über die ganze Saison, da sind wir nicht Deutscher Meister geworden. In einer anderen Saison haben wir den Titel gewonnen und ich würde aber retrospektiv sagen, das war wahrscheinlich nicht unsere beste Saison. Aber, und das glaube ich, das kann jeder Sportler nachvollziehen, um den Titel zu gewinnen, vor allem wenn es am Ende halt in eine Knockout-Stage geht, da brauchst du auch ab und zu ein Quäntchen Glück. Oder die Schiedsrichterentscheidung, die zu deinen Gunsten ausfällt. Das heißt, am Ende, Und das ist ja immer so oft, eine Saison wird so oft einfach rückwärts erzählt. Ich bin deutscher Meister geworden. Dann ist es einfach, mich hinzustellen und zu sagen, ja, wir waren einfach mental die Besten oder ne, diese Saison hat einfach alles gepasst und wir haben es aus den und den Gründen gewonnen. Ja, wäre eine kleine Entscheidung am Ende anders ausgefallen, würdest du gar nicht da stehen und könntest sagen, warum du deutscher Meister geworden bist. Und ich glaube, das ist immer so ein Thema im Leistungssport, was oft vergessen wird. Erfolg ist nicht immer an die Leistung geknüpft. Du kannst sehr, sehr oft hervorragende Leistung bringen, wirst am Ende nicht ganz oben stehen. Und ich glaube, darum geht es ja auch am Ende einfach, dass du Erfolg über deine Arbeit einfach die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein, erhöhst. Ob du es dann am Ende bist, da gehören noch ein paar andere Sachen dazu. Aber ich glaube, darum geht es so ein bisschen auch als Trainer, als Unternehmer. Hey, ich muss gucken, dass ich meine Aktivitäten und alles, was ich so in meiner Kontrolle habe und im Bereich, dass ich die optimal aussteuere, damit die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass wir am Ende vielleicht auch den Titel gewinnen oder nicht absteigen. Oder die Ziele sind ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Mhm.
So, bis hierhin klingt es ja so, als wäre deine sportliche Karriere einfach linear nach oben gegangen. Aber was wir noch gar nicht besprochen haben, ist, dass du auf diesem Weg in deiner aktiven Karriere 9 Operationen hattest, aus diversen Gründen, Verletzungen, Unfälle etc. pp. Ich glaube, du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du mehr auf Krücken gingst als ohne, mit dem Augenzwinkern. Das ist ja schon heftig, 9 OPs. Manche haben eine, manche haben 2, aber 9 in so einer Zeit von einem guten, von einer Dekade oder sowas ist schon krass. Auch hier wieder die Frage, weil auch da ist meine Vermutung, die Zeit hat dich Dinge gelehrt, die du heute als Unternehmer sehr gut nutzen kannst, aber wenn man drinsteckt, dann ist es natürlich richtig bitter. Wie hast du das geschafft, dich nach jeder Verletzung aufs Neue wieder zu motivieren, in die Reha zu gehen, wieder auf dein altes Niveau anzuknüpfen, nur um dann in der nächsten Verletzung wieder zurückgeschmissen zu werden? Das ist ja für einen Athleten eigentlich das Schlimmste überhaupt.
Definitiv. Das ist, glaube ich, jede Verletzung für einen Leistungssportler stürzt dann erstmal in ein kleines Loch. Mhm. Ich bin zwischen meinem 14. Lebensjahr und meinem 25. Lebensjahr 9-mal operiert worden. Das waren diverse Verletzungen, von Kreuzbandriss über Badeunfall, wo ich in eine abgebrochene Bierflasche getreten bin und mir alle Strecksehnen am Fuß zerschnitten hatte, die alle wieder zusammen genäht werden mussten mit 42 Schnitten, Meniskus, Mittelhandbruch. Da war viel dabei und jedes Mal von Neuem die Gewissheit, jetzt geht's wieder in die Reha, jetzt wirft es mich erstmal wieder zurück, ich muss erstmal wieder alles aufarbeiten. Aber ich glaube, warum ich immer wieder gekommen bin, war, weil ich extrem viel Spaß hatte. Mir hat das Hockeyspielen so viel Freude bereitet und auch ich hatte immer einen sehr, sehr guten Draht zu meinen Mitspielern und mir war es tatsächlich immer wichtiger, dass ich mich in meinem Verein und mit meinen Mitspielern wohlfühle, als unbedingt in dem Verein zu spielen, mit dem ich am Ende vielleicht den Titel gewinnen kann. Und das hat, glaube ich, dazu geführt oder definitiv dazu geführt, dass ich mich immer wieder gequält habe, immer wieder rein in die Reha, auch mit voller Energie und relativ schnell aus diesem Loch rausgekommen bin. Also immer wieder relativ schnell in den Modus, hey, kannst du nicht ändern, die Verletzung liegt jetzt in der Vergangenheit, guck, dass du das Bessere draus machst und bündel deine Energie, wälzt jetzt nicht irgendwie sozusagen oder grab nicht dein eigenes Loch, in dem du dich zurückziehst, sondern hey, gib Gas in der Reha, damit du irgendwie schnell wieder zurück bist bei deinen Jungs und das machen kannst, was dir Spaß macht.
Waren das für dich immer nur körperliche Krisen oder bist du da auch mental teilweise so an deine Grenzen oder in Tiefen abgerutscht?
Es ist natürlich schon mental auch schwierig, wenn einem der Körper oft die Grenzen aufzeigt und du eigentlich so viel mehr machen willst. Und das ist ja nicht nur immer Verletzungen, das sind ja auch manchmal kleine Verletzungen. Du willst weiter, du willst 2-mal am Tag trainieren und dein Körper gibt dir immer wieder Signale, hey, stopp. Und dann liegst du zu Hause auf der Couch und wurdest wieder ausgebremst. Und das ist natürlich mental unheimlich schwierig, wenn man eigentlich eine Grenze aufgezeigt bekommt, die man mit noch so viel Ehrgeiz, Disziplin und Antrieb einfach nicht bewältigen kann. Und das hat sicherlich auch dazu geführt, dass ich jetzt sagen würde, ich bin wahrscheinlich überdurchschnittlich resilient und hartnäckig, was aber auch nicht immer nur positive Seiten hat. Ne? Das macht natürlich auch, ich bin sicherlich auch ein Typ, der sich mental etwas zu viel oft zumutet. Und da zeigt mir mein Körper dann doch, vielleicht nicht immer körperlich, aber auch schon an der einen oder anderen Stelle seine Grenzen auf. Mhm.
Gibt es irgendwas aus dieser Sportkarriere, weil ich möchte jetzt auch auf Holy dann kommen, wo du sagst, das sollten Menschen noch wissen, das ist noch ein wichtiger Meilenstein, um die Unternehmerkarriere dann zu verstehen?
Ich glaube, man kann aus dem Sport auch als Unternehmer, man kann sich unheimlich viele Dinge aus dem Sport abschauen, die auch im Unternehmen implementiert werden können. Klar sind die beiden Bereiche irgendwie super unterschiedlich, aber doch auf vielen Ebenen sehr, sehr ähnlich. Und ich glaube, das ist Thema Kultur und Feedback. Und im Sport gibt man sicher ne, in Sekunden schnelle Feedback und ist sehr, sehr ehrlich. Mhm. Das sind oft Themen, die Unternehmen schwierig fallen, ne, weil die Leute es vielleicht A, nicht gelernt haben, sich so direkt Feedback zu geben und ein Feedback auch aufzunehmen. Und ich glaube, man tut gut daran als Unternehmer, auch immer wieder zu gucken, hey, ich schiele mal so in den Leistungssport, was sind so Themen, die ich vielleicht auch übernehmen kann. Und ich glaube, viele Themen so einer Leistungskultur, die werden natürlich im Sport vorgelebt, die kann man sicherlich auch in vielen Unternehmen implementieren.
Mhm, absolut. Da möchte ich gleich ein paar davon verstehen. Du hast vorhin so schön gesagt, eine Saison wird immer rückwärts erzählt, wenn man deutscher Meister ist. So, jetzt sitzt du hier, hast tolle Investoren, dein Produkt, euer Produkt ist im Lebensmittel, Einzelhandel etc. Auch das kann man leicht rückwärts erzählen und sagen, es war alles top durchstrukturiert und es war alles immer klar. Aber gib doch mal den ehrlicheren Blick sozusagen nach vorne erzählt. Wie ging es los? Wie kamt ihr darauf, Bowls etc. zu produzieren? Wo kam die Idee her und wie waren dann die Anfänge eurer Firma?
Ja, das ist ein gutes Beispiel. Natürlich könnte man sich jetzt hinstellen und sagen, es war immer der Plan, dass wir genau da stehen, wo wir jetzt stehen, aber das ist natürlich völliger Schwachsinn. Wir sind durch diverse Krisen irgendwo auch mal fremdgesteuert worden und mal da reingedrückt. Am Ende hat es, glaube ich, immer viel geholfen, dass wir sehr hartnäckig, sehr innovativ, sehr kreativ waren.
Lass uns diesen Weg mal ein bisschen nachzeichnen in eurer Historie.
Also der Startschuss zu Holy war eigentlich ein Treffen zwischen mir, meinem Bruder, meinem älteren Bruder, mit dem ich Holy zusammen gegründet habe, und zwei Freunden, die wir so auch so über die eine oder andere Hockey-Ecke kennen. Und wir saßen zusammen an einem Tisch und haben so ein bisschen sinniert, hey, was machen wir eigentlich gerade beruflich, was machen wir mit unserem Leben, wo soll die Reise mal hingehen? Und alle vier von uns waren an so einem Punkt, wo sie gesagt haben, hey, da muss noch mal was passieren. Das ist nicht das Ende oder das ist jetzt nicht das, was ich irgendwie die nächsten 30 Jahre noch machen will. Das waren diverse Gründe. Jeder hatte seine eigenen. Bei mir war es tatsächlich auch ein Stück weit das Thema, damals hatte ich noch meine Modefirma auch nebenbei und ich wusste, ich will da raus. Das ist nicht das, was ich jetzt mein Leben lang machen möchte. Ich möchte etwas Sinnstiftenderes machen mit meiner Zeit und ich möchte das Gefühl haben, weil irgendwie arbeitet man ja den Großteil seines Lebens oder des Tages, dass ich auch einen gewissen Impact habe. Und so kamen wir relativ schnell auf diverse Themen, die man irgendwie so zusammen... Es ist ja manchmal echt dieses Hirngespinst. Du spinnst einfach oft rum. Und ich glaube, das kennt jeder von sich. Jeder saß bestimmt mal mit irgendeinem Buddy zusammen oder einer Freundin und hat über irgendwelche wilden Ideen sinniert. Es scheitert aber meist daran, dass einer sagt, hey, wir machen das jetzt. So, ich glaube, 98% oder 90% dieser Abende, die man so zusammen hat, wo man darüber nachdenkt, hey, was könnten wir eigentlich machen, scheitern, weil es am Ende irgendwie dann doch keiner umsetzt. Und das war so, glaube ich, ein bisschen meine Rolle in der Konstellation, dass ich gesagt habe, hey Jungs, wir machen das jetzt so. Und
wie war damals der Elevator-Pitch von dem, was heute Holy ist? Wie habt ihr das damals skizziert?
Wir hatten eigentlich gesagt, dass man das Gefühl hat, wenn du im Supermarkt gehst, dass du eigentlich in diverse Fallen trittst. So, dass die Lebensmittelindustrie oft suggeriert, das Produkt ist gesund, das ist gut für dich, das ist Diät, das ist Fitness. Aber am Ende sozusagen, wenn du es dann mal umdrehst, dann kommt erstmal die bittere Wahrheit. Aber um diese bittere Wahrheit zu verstehen, musst du auch erstmal ein gewisses Know-how haben. Und daran scheitert es natürlich bei vielen Leuten, die sehr gutgläubig in den Supermarkt gehen. Und das war so ein bisschen eigentlich das Problem, was wir gesehen haben. Und wir hatten immer das Privileg, dass wir entweder Ernährungsberater hatten oder Fitnesstrainer, die uns relativ früh schon die Augen geöffnet haben. So, hey, was ist eigentlich gut für dich, was nicht, worauf solltest du achten? Und genau dieses Wissen und so ein Stück weit natürlich auch unsere Skills, die wir über unsere berufliche und über unsere sportliche Karriere erlangt haben, haben so ein Stück weit dazu geführt, dass wir gesagt haben, hey, dann lass uns doch anders machen, lass uns eine Marke gründen, die vielleicht auch ein Stück weit dann raus aus so einer Bio-Ecke, weil wir sind ja auch eine Bio-Brand, lass uns eine Marke gründen, die genau das besser macht, die transparent ist, die ehrlich kommuniziert und die wirklich Zutaten oder Produkte entwickelt, die gut für den Konsumenten sind und nicht einfach nur aus einem Absatz heraus entwickelt werden.
Und was war dann so euer Startprodukt oder wie ging es dann weiter? Weil ihr hören viele Menschen zu, die vielleicht genau an dem Punkt sind, die mit ihrem jetzigen Setting nicht ganz zufrieden sind, ihnen fehlt aber der Mut, sie haben schon von zig Freunden gehört, ah, das klappt eh nicht und jetzt sitzt jemand da, der hier mit funkelnden Augen, also wer es nicht auf Video gerade sieht, der lebende Beweis ist, dass selbst die verrücktesten Ideen ja wahr werden können, wenn man dranbleibt. Wie ging es dann weiter? Was sind die nächsten Schritte? Wie seid ihr ins Tun gekommen?
Genau, das Dranbleiben ist natürlich ein guter Stichpunkt. Genau, man fängt natürlich an, erstmal diverse Probleme sich zu überlegen. Warum könnte es nicht klappen? Was können wir nicht? Und genau darum geht es beim Gründen. Relativ schnell erstmal die Probleme beiseite schieben und gucken, hey, was kann ich jetzt eigentlich machen? Bei uns war es damals, was für ein Produkt können wir eigentlich produzieren? So, wir sind keine Lebensmitteltechnologen, wir haben keine Produktion, wir haben kein großes Startkapital. Und damals kamen wir eben auf Smoothies. So, Smoothies sind im Supermarkt oder oft pasteurisiert, sprich hoch erhitzt, gar nicht so viel gesünder als eine Cola, wissen nur die wenigsten Leute. Und genau hier haben wir angesetzt. Sind
ja Früchte drin, gell?
Sind ja Früchte drin, genau. Und genau da haben wir angesetzt und gesagt, hey, lass uns doch Smoothies machen, die aus schockgefrorenen Zutaten sozusagen bestehen, die der Konsument am Ende des Tages nur noch in den Mixer werfen muss, Wasser dazu und dann kann er sich den frischen Smoothie machen mit allen Vitaminen, Nährstoffen, ohne Zusatzstoffe, unbehandelt. Und das können wir selber produzieren. Dafür brauchen wir eigentlich nur unsere Hände, eine kleine Waage und damals waren es noch so kleine Becher aus Maisstärke. Und so haben wir angefangen, wir haben uns damals eine Bäckerei angemietet, oder eine ehemalige Bäckerei in Berlin-Neukölln und haben auf 40 Quadratmeter Früchte, gefrorene Früchte, gefrorenes Gemüse, gefrorene Nüsse anliefern lassen, schon vorgeschnitten und haben dann da tatsächlich gestanden und haben zu viert diese ersten Becher befüllt, haben unsere ersten Rezepturen entwickelt. Ich glaube, wir hatten knapp 300 Rezepturen, die wir durchprobiert hatten. Das war gar nicht so einfach. Es war viel Try and Error, aber es war keine Rocket Science. Es war einfach nur viel Fleiß, Spaß dabei und am Ende hatten wir 5 Rezepturen, wo wir gesagt haben, hey, die sind richtig gut und die bringen wir jetzt in den Markt. Und so haben wir angefangen, die ersten Produkte per Hand zu produzieren, dann hinten in so einer kleinen Tiefkühlzelle zu verstauen und haben angefangen in der Gastronomie. Das heißt, wir haben für uns gesagt, okay, es ist natürlich schwer, ein gefrorenes Produkt zum Endkonsumenten zu bringen. Allein das Shipping mit Trockeneis, mit Expressversand, killt eigentlich ein Stück weit so deine Marge. Und deswegen haben wir gesagt, dann lass uns doch die Gastronomen angehen. Die haben ja eigentlich ein ähnliches Problem. Sie wollen ihren Kunden Qualität anbieten. Aber wer hat schon Lust, frische Smoothies anzubieten? Weil irgendjemand muss ja schnippeln. Ich muss immer irgendwie 30 frische Zutaten auf Lager haben. Und da haben wir tatsächlich relativ schnell gemerkt, hey, das ist eigentlich unser Startmarkt. Es ist gar nicht so der Endkonsument, sondern es sind die Gastronomen. Die Gastronomen, die unsere Produkte auf die Karte nehmen. Und ja, so haben wir dann angefangen, die ersten Kunden zu beliefern, so einen kleinen gebrauchten Kastenwagen, den wir uns gekauft haben. Und haben so eigentlich in kürzester Zeit unsere ersten 40 Kunden in Berlin gewonnen, die auch heute noch, und das zeigt ja, dass das Produkt auch immer noch gut ankommt, Holy auf der Karte haben.
Cool. Und wann wurde es dann groß in dem Sinne, dass es auf einmal bei Rewe steht und bei Edeka und so? Das ist ja das, wovon jedes Startup träumt, was irgendwie Lebensmittel produziert. Also wie war die Brücke zwischen diesen beiden Stadien?
Also von der ersten Gründungsidee und der Gründung, die Mitte 2016 war, hat es ein knappes Dreivierteljahr gedauert, bis wir so die ersten Prototypen hatten, die wir dann auch in den Markt gebracht haben. Das heißt, so Mitte 2017 sind wir in der Gastro gestartet und haben für uns auch diese ersten 2 Jahre ein Stück weit als Lehrjahre gesehen. Teilweise haben wir es auch noch nebenberuflich gemacht, weil wir keine Gründer frisch von der Uni, sondern wir hatten natürlich alle schon einen gewissen Lebensstandard und Fixkosten und teilweise auch schon Familien und mussten das halt erstmal sozusagen nebenbei machen, bis man sich daraus sozusagen eigentlich mal das erste Gehalt zahlen kann, vergeht immer schon ein Stück weit. Und ich glaube, dessen muss man sich immer bewusst sein als Gründer. Da geht natürlich auch ein Stück weit Verzicht mit einher. Deswegen nicht jeder hat das Privileg, immer zu gründen. Ne? Das ist, glaube ich, schon die harte Realität, dass viele Leute natürlich auch ein Stück weit aufgrund ihrer Lebenssituation, denen fällt es vielleicht ein bisschen schwieriger, da auch nochmal neu zu starten.
Aber du hast ein spannendes Stichwort gesagt, Verzicht. Weil viele Menschen sind eben nicht bereit, irgendetwas zu verzichten und haben dann die Ausrede im Kopf, ja, ich muss das aktuelle Gehalt verdienen, drunter geht nichts, weil es ein Ego-Thema ist, weil es ein Ausgaben-, ein Konsumthema, ein Lifestyle-Thema ist. Und irgendwann, x Jahre später, bereuen sie es, dass sie nicht mal den kurzen Dip mitgenommen haben, um dann vielleicht finanziell, aber insbesondere emotional auf einem ganz anderen Plateau anzukommen.
Definitiv. Ich glaube, das ist oft dieses Sicherheitsdenken oder viele Leute tun sich unheimlich schwer damit, aus einer gewissen Komfortzone rauszugehen, weil man früh anfängt. Es gibt natürlich diverse Risiken, die mit einer Gründung einhergehen. Und das ist so ein Mindset-Thema. Ne? Wenn ich nur auf die Risiken gucke, würde ich nie gründen. So, weil da sind natürlich extrem viele. Aber wenn ich eher gucke, hey, was sind eigentlich meine Chancen? So, ich verzichte vielleicht erstmal auf Geld, aber oft sind es ja auch die Leute, die diesen Gedanken irgendwie, die umhertreibt, weil sie nicht glücklich sind im Job oder mit irgendeiner Situation. Das heißt, ich verzichte zwar auf Geld, aber ich gewinne ein Stück weit Lebensqualität und wieder ein bisschen mehr Glücklichkeit irgendwie zurück. Und da kann man tatsächlich wirklich allen Leuten empfehlen, die mit einer Gründung nicht irgendwie in existenzielle irgendwie Bedrohung geraten, hey, wagt den Schritt. Wenn ihr nicht zufrieden seid im Leben, dann geht dieses Risiko ein und guckt wirklich, hey, wo sind meine Chancen? Weil ich glaube, da ist für so viele Leute so viel mehr zu holen, wenn man einfach mal den Mut hat. Aber dafür muss man halt erstmal wirklich in dieses Mindset kommen. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt vor einer Gründung, sich bewusst zu sein, welches Mindset brauche ich als Gründer. Wenn ich daran arbeite, dann kann ich wahrscheinlich, dann fällt es mir auch einfacher, diesen Weg zu gehen. Und ja, wir mussten auf Lebensstandard im Sinne von jetzt Geld verzichten. Und halt einmal sozusagen, es war klar, die ersten 2 Jahre wirst du damit kein Geld verdienen, sondern musst halt schauen, okay, kann ich einen gewissen Job noch nebenbei machen, wie viel kann ich investieren in die Firma? Dementsprechend, klar, investiere ich halt auch Zeit, die ich vielleicht sonst im Gym oder ne, mit Freunden oder im Restaurant vollbracht hätte, dann im Side-Hustle. So, aber für uns hat sich das definitiv ausbezahlt.
Da sind wir wieder bei dem Sportler-Mindset. Du hast ja gesagt, jetzt kämpfen, um dann später einen Preis zu kriegen. Und auch hier, und es gibt ja nicht richtig oder falsch, aber viele Menschen beschweren sich ja, dass sie sowas wie du eben nicht schaffen. Und ein wichtiges Element ist die Risikobereitschaft, wie du gesagt hast, und eben Verzicht. Jetzt verzichten, um später eventuell, es gibt ja keine Garantie, das ist ja das Problem, aber um später eventuell seinem Traum nachkommen zu können. Und ja, ist Typsache, aber du bist offensichtlich diesen Weg gegangen.
Ich bin den Weg gegangen und ich glaube auch damals, das war auch der zweite oder dritte wichtige Punkt, dass ich einfach Spaß dabei hatte. Ich hatte einfach Spaß bei dieser Arbeit. Ich wusste genau, wo will ich hin und wofür mache ich das. Klar, kann einem nie jemand garantieren, dass es am Ende auch sozusagen der Erfolg wird, den du dir vielleicht mal wünschst. Aber du weißt, wofür du deine Zeit investierst. Ein Stück weit für dein eigenes Baby, für deinen eigenen Traum, für deine Vision, die du da 2016 mal hattest. Und dementsprechend gehst du natürlich mit einem unheimlich hohen Drive in diese Arbeit. Und das ist halt immer dieses, da kommen wir wieder zurück, wenn du Spaß an der Arbeit hast, dann entsteht am Ende Leistung. Mhm. Und Leute, die keinen Spaß an der Arbeit haben, die kreieren für eine Company keinen wirklichen Output, meiner Meinung nach, oder nicht die Leistung, die sie bringen könnten, wenn sie wirklich Freude an der Arbeit hätten. Aber ja, für uns war das damals, irgendwann klar, stellst du die Frage, okay, wo geht der Weg weiter? Also du hast die ersten 100 Gastronomen überzeugt, wir haben relativ früh auch Leistungssportler dazu gewonnen und Teams wie Borussia Dortmund oder FC Bayern München, die unsere Produkte gekauft haben. War dann irgendwann klar, okay, hey, wo geht die Reise hin? Wie bringst du das Unternehmen jetzt auf die nächste Stufe? Weil es natürlich sehr mühselig ist, Gastronom für Gastronom zu überzeugen, weil es ja immer nur ein Kunde dahinter steht. Mhm. Und dann war irgendwann klar, jetzt kommt der Sprung in den Handel. Das war für uns damals immer so das Haifischbecken.
Die fiesen Einkäufer.
Ja, du musst erst eine starke Marke haben, sonst wirst du direkt kopiert. Und das ist sicherlich ein Learning. Da hatte ich auch zu viele Bedenken. Diesen Schritt hätten wir tatsächlich früher gehen können. Aber ja, rückwärts betrachtet ist immer alles einfacher. Aber wir haben dann 2000...
Darf ich da reinfragen? Klar. Also aus Konsumentensicht kommt es mir schon so vor, dass die Rewes dieser Welt, wenn etwas gut läuft, so ziemlich schnell es als Eigenmarke haben. Als Konsument freust du dich, weil es schmeckt fast genauso, vielleicht sogar genauso, kostet die Hälfte oder so. Wie schützt man sich als junge Marke vor sowas?
Und das ist das angesprochene Thema. Du kannst dich eigentlich nur über die Marke schützen. Mhm. Du musst so eine hohe emotionale Bindung ein Stück weit zu deinen Leuten oder zu den Konsumenten schon aufgebaut haben, dass sie halt die Marke kaufen. Ja. Weil am Ende ist es genauso, wie du sagst, gerade im Lebensmittelbereich, deine Rezeptur ist eigentlich nicht geschützt. Man kann schnell kopieren. Das ist also sozusagen keine Rocket Science. Deshalb geht einfach so viel über die Marke. Du musst eine Marke aufbauen, die für etwas steht, die eine gewisse Tiefe hat. Und dann sind Leute auch loyal und treu, weil sie halt genau von den anderen Marken das nicht bekommen. Und für uns war es immer sozusagen dieses, unsere Marke soll eine Marke sein, der die Leute einfach wieder vertrauen und nicht denken, okay, wo ist der Haken, wo verstecken die hier was, sondern wir sagen immer so eine No-Turnaround-Brand, die du kaufst und die du eigentlich nicht mehr umdrehen musst, weil du weißt, okay, hey, da kann ich irgendwie jede Zutat aussprechen und die haben gewisse Kernwerte und zu denen stehen wir tatsächlich auch immer noch seit irgendwie 2017, da haben wir nie dran gerüttelt. Und das ist wahrscheinlich der Marathon, den wir gerade laufen.
Es gibt ein schönes Zitat, weil du Brand angesprochen hast. Da seid ihr ja, auch das meine Wahrnehmung, wirklich Weltklasse, so eine richtige Love-Brand. Und du sagtest, ihr wollt das Nike der Food-Industrie werden. Jetzt auf der anderen Seite gibt es ja auch so diese Empfehlung gerade an Gründer, an junge Unternehmen, dass sie sich nicht zu sehr mit diesen Logos und sowas umherspielen sollen, sondern Vertrieb, Vertrieb, Vertrieb. Und ihr sagt jetzt, Brand ist eigentlich euer Gamechanger, euer wichtigstes Asset. Wo ist da so diese Grenze zwischen sich nicht zu sehr in schönen Bildchen verlieren und wo ist es, wo ein wirklicher Wert entsteht, der im Lebensmitteleinzelhandel eben auch den Durchbruch bringen kann? Wie guckt ihr da drauf?
Also für uns ist es relativ klar, die Marke ist nicht austauschbar. Produkte sind austauschbar, aber klar, Vertrieb und Markenaufbau geht ein Stück weit einher, weil am Ende des Tages, und da kommen wir immer wieder auf diese Marke zurück, die Marke ist ja, wir sehen das ja auch sehr holistisch, das heißt, wenn ich eine starke Marke habe, fällt es dem Vertrieb einfacher. Wenn ich eine starke Marke habe, ist die Rotation, das heißt, sozusagen, wie oft verkauft sich ein Produkt pro Woche in einem Markt, ist sie höher. Und genau darum geht es uns ja auch, oder darum ging es uns eigentlich in 2016, dass wir eine Marke aufbauen, die Themen oder Dinge, die in der Lebensmittelindustrie falsch laufen, richtig macht und anders macht. Und daher sind wir wahrscheinlich auch die größten Kritiker unserer eigenen Marke, unserer eigenen kommunikativen Strategie, jedes einzelnen Content-Assets, was wir kreieren, dass wir immer gucken, okay, hey, zahlt das ein Stück weit auf das ein, was wir eigentlich sagen wollen? Zahlt das auf die Marke ein? Und ich glaube, deswegen ist Holy auch bei so vielen Leuten irgendwie so positiv aufgeladen. Und wir kriegen natürlich wahnsinnig viel Lob, was die Bildsprache angeht. Und wir sind viel, viel kritischer mit uns und der Marke und unserer Kommunikation, als es der Kunde oder sozusagen irgendwie die Konsumenten sind. Und das fällt mir immer auf in jedem Gespräch, was ich führe. Und das ist sicherlich auch so ein Stück weit der Mindset, der ein Sportler auch manchmal sozusagen, ne, wo man immer gucken muss, ich darf nicht zu gehetzt sein und ich darf auch nicht zu kritisch sein, weil ich muss ja immer aufpassen, dass ich auch intern meine Leute mitnehme und nicht ständig nur sozusagen weiter, schneller, höher und auch mal kleine Erfolge feiere. Und ja, das ist sicherlich ein Thema, wo ich jetzt auch sagen würde, okay, da muss man als Sportler sich manchmal vielleicht sogar ein Stück zurücknehmen oder sich auch mal mehr in andere Leute reinversetzen, weil nicht jeder ist so vom Mindset so ein getriebener Mensch, wie es vielleicht ein Leistungssportler ist. Mhm.
Würdest du dich als getrieben in dem Kontext bezeichnen?
Ja, definitiv. Also ich bin definitiv getrieben. Für mich ist das immer, das ist halt in der DNA mittlerweile. Ne? Es geht immer darum, noch besser zu werden. Irgendwie nicht nur selbst, sondern halt auch in der Company. Es triggert mich extrem, wenn ich irgendwo, das ist wahrscheinlich auch keine schöne Eigenschaft, aber wenn ich irgendwie sehe, wo man sollte sich ja eigentlich nie wirklich vergleichen, aber ich glaube, als Sportler machst du es einfach, das hast du gelernt, weil du immer auf die Tabelle geguckt hast. Mhm. Du hast dich immer verglichen mit den anderen Teams und wo stehen die und das ist ein Stück weit natürlich auch bei uns in der Firma so. Wir gucken so, okay, hey, wo steht die Marke? Wo stehen die? Okay, wir wollen weiter. Und angetrieben natürlich ein Stück weit auch von unserer Mission. Ne? Wir wollen natürlich den Großen was wegnehmen von ihrem Kuchen. Und davon ist man natürlich auch ein Stück weit getrieben. Mhm.
Jetzt habt ihr, ich habe im Eingang gesagt, ich habe mich mit von Nougat Bits ernährt. Das war mir immer schon so klar, dass es nicht die gesündeste Art ist, aber ich habe wirklich nie hinten auf die Verpackung geguckt. Und ihr habt ja jetzt mittlerweile, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel Werbung für euch mache, weil das ist Full Transparency hier komplett unbezahlt. Wir treffen uns, weil ich dich als Mensch und eure Firma spannend finde. Und trotzdem möchte ich ein bisschen über die Produkte und auch über die USPs sprechen. Denn ein Ziel, was ihr verfolgt, ist, dass ihr das Frühstücksregal im Lebensmitteleinzelhandel, was nach deiner Aussage eher Süßigkeitenregal heißen müsste, etwas umstrukturiert bzw. eure Produkte reinbringt, dass die Menschen auch Alternativen haben. Für die ZuhörerInnen, die jetzt noch nicht so tief in dieser Lebensmittelanalyse und so drin sind, was sind denn so die größten Mythen, die Menschen nach wie vor von diesen gängigen Frühstücksoptionen wie Cornflakes oder wie auch immer von den gängigen Marken so haben? Was sind so die größten Irrtümer?
Ich glaube, so ein Mythos, der irgendwie tief verankert ist, ist ja dieses Power, gibt dir Power für den Tag, dieses Frühstück. Sei es die Frosties-Werbung damals mit Tony the Tiger, wecke den Tiger in dir. Das sind so tief verankerte sozusagen Mythen im Cerealienregal oder auch Müsli, so das gesunde Müsli. Aber in der Realität ist auch die Müsli-Kategorie wahnsinnig überzuckert. Und das ist ja genau das, wo wir versuchen, immer in den jeweiligen Kategorien, in die wir reingehen mit Holy, so ein neues Benchmark im Zuckerbereich nach unten zu setzen. Trotzdem wollen wir natürlich, weil Geschmack ist immer noch das Wichtigste, was du als Foodbrand haben musst, ohne dabei zu viel Abstriche zu machen im Geschmack. Und genau das ist natürlich auch, wie gesagt, so ein Stück weit Mission von Holy. Weniger Zucker, kein Industriezucker, nur natürliche Zutaten. Das sind so die, und dabei immer Bio und Plant-Based. Das sind die Themen, auf die wir alles aufbauen.
Lass uns da mal tiefer reingehen. Ich habe so eine Erinnerung, ich habe nach meinen Nougat-Bits, habe ich zum Beispiel von Rewe, da dachte ich, jetzt mache ich es ein bisschen gesünder, habe ich diese Hafer-Crunchies gegessen. Da waren, glaube ich, 80% Kohlenhydrate oder 76 oder so und ich kenne den Zuckeranteil nicht mehr. Aber um das mal in Zahlen zu machen, wenn ihr sagt, ihr wollt einen neuen Benchmark setzen, um wie viel Prozentpunkte oder so kann man denn jetzt eure Cereals zum Beispiel im Vergleich zu gängigen Wettbewerbern, wie viel nehmt ihr da raus?
Also wir sind so je nach Produkt, was wir launchen, zwischen 40% und 70% weniger Zucker, den wir rausnehmen. Wow. Wenn man jetzt zum Beispiel auf die Cerealien guckt, da sind im Schnitt knapp 30 Gramm auf 100 Gramm Zucker enthalten und wir versuchen mit maximal 15 Gramm in der Cerealienkategorie Zucker reinzugehen. Und der Zucker kommt dann über Dattelsirup, der noch etwas weniger verarbeitet ist als raffinierter Zucker. Und so versuchen wir einen neuen Standard nach unten zu setzen und für all die Leute, die schon ein bisschen bewusster unterwegs sind oder die einfach bessere Alternativen für sich oder ihre Kids suchen, denen versuchen wir einfach ein Produkt zu geben, wo man einfach die bessere Option findet. Weil ich würde selber meinen Kids nicht jeden Tag unsere Cerealien zum Frühstück geben. Weil es geht immer darum, abwechslungsreich zu frühstücken und auch 15 Gramm Zucker, das sollte man auch nicht jetzt jeden Tag als Start in den Tag nehmen. Mhm. Und genau darum geht's und das ist dieses Thema angesprochene Transparenz. Ich will oder wir wollen einfach ehrlich sein mit den Leuten. Würde ich, und das ist dieses Thema, ein Avocado-Toast oder aus Nachhaltigkeitsaspekten vielleicht nicht mal die Avocado, sondern vielleicht einen Linsenaufstrich. Mhm. Das sind so Themen, die sollte man auf jeden Fall integrieren als gesunder Mensch oder jemand, der auf sich Acht gibt und seine Familie. Aber wir wollen eben, wenn es halt mal schneller gehen muss, einfach die bestmögliche Alternative in diesem Regal bieten. Nicht nur in den Cerealien, sondern auch auf Müsli und Granola und Smoothie Bowls und was wir alles so im Frühstücksbereich machen.
Und du hast gerade, wie ich finde, einen sehr spannenden, für mich als Coach spannenden Hinweis gegeben, jeden Tag. So, es geht ja nicht darum, ob man einmal im Quartal oder so mal 10 Gramm, 15 Gramm Zucker einspart, sondern für viele Menschen ist das Frühstück eine tägliche Routine, wo immer das Gleiche gegessen wird. Und stellen wir uns mal vor, ich bin nicht besonders gut im Kopfrechnen, aber wenn wir jeden Tag 15 Gramm zum Frühstück, was das für die Woche, für den Monat, fürs Jahr, auf die Jahrzehnte gerechnet bedeutet. Und wir reden ja jetzt hier nicht nur von Übergewicht oder so. Wir hatten hier die Dr. Anne Latz, eine der Expertinnen im Bereich Blutzuckerregulation, was das für Diabetesrisiko heißt, aber auch für viele andere Dinge. Wenn wir uns morgens schon auf die Glukoseachterbahn bringen mit dem Frühstück, hat es Implikationen für unsere Nahrungsmittelentscheidung den gesamten Tag über. Das heißt, wenn wir hier morgens unter anderem durch eure Produkte oder Alternativen, wie du gerade gesagt hast, über einen guten Mix schon etwas gesünder einstellen, dann hat das extreme Gesundheitsimplikationen.
Genau, das ist ja dieser Start in den Tag. Das ist so das Erste, was du zu dir nimmst. Und genau das ist ja so absurd, dass wir jahrelang, und ich gehöre auch zu der Fraktion, die sich jahrelang morgens von Kellogg's ernährt hatte. Und ich bin in den Tag gestartet mit erstmal wahrscheinlich 80 Gramm Zucker. Und das ist einfach, ja, das ist genau dieses Problem wollen wir halt angehen, kommunikativ, aber halt auch mit der besten Alternative. Und ich glaube, gerade deswegen sage ich halt immer, das ist eigentlich ein Süßigkeitenregal. Weil wenn ich mir Süßigkeiten kaufe, dann weiß ich eigentlich vom Mindset, Genau. Jetzt gönne ich mir mal was mit viel Zucker. So, aber das passiert so ein bisschen außerhalb der Routine statt. Aber im Cerealienregal sind nach wie vor super viele Menschen greifen eigentlich zu einem Produkt mit einem absurd hohen Zuckergehalt, mit Zusatzstoffen und starten den Tag eigentlich schon schlecht.
Man merkt es ja auch daran, wie schnell man wieder Hunger hat. Also nach so einem Cerealienfrühstück hat man, wenn man um 7 isst, hat man um 9, 30 wieder Hunger. Wenn man aber eine werthaltige Mahlzeit hat, dann hält es 4, 5 Stunden an. Also eigentlich, man fühlt es ja schon, aber wie gesagt, man beschäftigt sich nicht damit und man hat auch nicht so die Alternativen. Deshalb, ich finde eure Mission wirklich sensationell, dass ihr an der Stelle, das heißt, man muss nicht ins Reformhaus gehen oder so, sondern da, wo die Alternativen sind, dass man da auch eben entsprechend reinkommt. Für Menschen, die euer Produktportfolio jetzt noch nicht so kennen, was sind so eure Top-Seller? Was sind Dinge, die man vielleicht noch nicht so kennt, vielleicht nur im Online-Shop verfügbar sind? Und wo soll die Reise auch hingehen in eurem Produktportfolio?
Also unsere allerersten Produkte waren die angesprochenen Smoothie-Mixes. Ja. Die gibt es auch tatsächlich noch, aber sind ein Stück weit der Gastronomie vorenthalten. Dann haben wir in der Tiefkühlkategorie, das war so unser zweites Produkt, was wir als erstes Produkt eigentlich im Handel gelauncht hatten, Smoothie Bowls. Da werden jetzt viele sagen, was ist eigentlich eine Smoothie Bowl? Das ist eigentlich ein dickflüssiger Smoothie, den man löffelt. Ist natürlich ein wahnsinnig trendiges Produkt gewesen, gerade 2020. Das Thema Acai Bowl, das kam immer mehr, sage ich auch so Südamerika oder Bali. Das heißt, Leute, die viel unterwegs sind oder viel reisen, werden das sicherlich schon mal gesehen haben. Und dieses Produkt haben wir eigentlich im Handel sozusagen gelauncht, weil wir sind da der Category Leader, was das Thema Smoothie Bowl, ein sehr innovatives Produkt. Und da kommt man eigentlich an der Marke Holy nicht vorbei. Und da wir uns 2021 entschieden hatten als Marke, und das ist ja immer so, du fragst dich als Marke eigentlich immer so, okay, was mache ich als nächstes? Einmal brauche ich ja intern irgendwie einen Rahmen, damit ich weiß, okay, hey, fürs Team, was täglich an dieser Mission arbeitet, wo geht die Reise hin? Aber ich brauche auch für den Kunden irgendwie einen Rahmen, damit der versteht, okay, was kommt eigentlich als nächstes? Und damals haben wir uns dann 2021 diese Frühstückskategorie als Klammer gesetzt, weil wir gesagt haben, eigentlich ist es absurd, wenn man mal überlegt, was esse ich so eigentlich zum Mittag oder zum Abendbrot? Da ist super viel Vielfalt drin. Gerade so zum Mittag gibt es diverse Optionen. Frühstücken tun die Leute gefühlt irgendwie 7-mal die Woche das Gleiche. Mhm. Und das ist dann in Deutschland oft auch noch die Wurst- oder Käsestulle, auch nicht wirklich sehr nahrhaft, oder eben diese überzuckerten Cerealien. Und deswegen haben wir gesagt, okay, hey, Holy, der größte Need für uns, den wir tackeln oder lösen können, ist im Frühstücksbereich. Dementsprechend haben wir dann auch irgendwann angefangen, Cerealien, dann Granola und Müsli zu launchen. Und das ist aktuell so unser Produktportfolio. Nächstes Jahr wird sicherlich noch die ein oder andere Kategorie dazukommen. Und wir gucken halt immer so, hey, wo ist eigentlich ein Need? Weil wir müssen mit Holy jetzt nicht in den Bereich gehen, der schon wirklich, wo bewusste Ernährung angekommen ist, sondern wir gehen irgendwie immer ein bisschen da rein, wo es wehtut. Und da sind wir gerne so ein bisschen die Nervensäge der Großindustrie.
Mhm. Macht Sinn. Wie ist denn unabhängig jetzt von eurem Produktportfolio, aber du bist tief im Thema drin, es gibt ja ganz viele so Snacks, Beispiel Proteinriegel zum Beispiel, die schreiben Low Sugar, Low Carb oder mit Zuckerersatzstoffen oder sowas. Und wenn man dann drauf guckt, dann wird von Alkoholen gesprochen statt Zucker. Wie können Menschen, die nicht so tief drin sind, so etwas einordnen? Ist es genauso schlimm? Ist es viel besser? Wie stehst du zu so Proteinriegeln? Also dem Zuckergehalt bzw. dem Süßstoffgehalt in diesen Riegeln.
Also wir selber stehen eigentlich dafür ein, dass wir nur auf natürliche Zutaten setzen. Wir wollen keine Zuckerersatzstoffe in die Produkte packen, sondern natürliche Süße. Bei uns ist es eigentlich immer die Dattel als Süßungsmittel. Und ich selber nehme Abstand. Das muss am Ende des Tages natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Aber
deine persönliche Meinung.
Genau, ich nehme Abstand von Produkten, deren Zutaten ich nicht kenne. Und ich versuche auch Süßstoffe zu vermeiden, weil am Ende suggerieren sie mir auch eine extreme Süße. Und Süße macht auch ein Stück weit süchtig. Und wir versuchen eher Zucker rauszunehmen, Süße rauszunehmen und die Leute so ein bisschen bewusster mit dem Thema Ernährung umzugehen zu lassen. Und ich glaube, das ist das, wovon wir uns auch sozusagen von vielen Marken, die jetzt in diesen Zuckerreduktion ist ja ein großer Trend. Wir wollen es halt eben nicht über Zuckerersatzstoffe, Süßstoffe lösen, sondern einfach über Zuckerreduktion und über natürliche Süße. Mhm. Und Thema Protein, ich glaube, das muss am Ende natürlich auch wieder jeder für sich entscheiden, ist natürlich auch ein sehr hochverarbeitetes Lebensmittel. Ich glaube, wenn man sich gut ernährt, bewusst ernährt, kann man sein Protein Haushalt auch ganz normal über klassische Ernährung covern. Aber es ist jetzt nichts Verwerfliches dran, wenn ich nach dem Sport oder auch mal morgens, ich glaube, zu einem Proteinshake greife. Ich selber würde immer nur sagen, guck, dass der möglichst wenig verarbeitet ist, guck, dass da möglichst wenig Zusatzstoffe drin sind und dann bist du erstmal auf der richtigen Seite. Und da gibt es ja auch zum Glück sehr, sehr viele Zertifizierungen, auf die man sich so ein bisschen verlassen kann, die den ersten Quality-Check für mich als Konsumenten schon mal gelöst haben. Mhm.
Das heißt so, produktseitig, marketingseitig seid ihr im Moment richtig gut aufgestellt, würde ich sagen, jetzt auch mit neuen Investoren. Aber wenn man sich jetzt mal auch die finanzielle Seite und die Historie ansieht, dann seid ihr ab und zu auch mal hart am Wind gesegelt, wie die meisten Unternehmer. Covid war sicherlich eine Krise etc. Aber auch hier zu einem realistischen Blick für so eine Unternehmerreise wie deine, gibt den Menschen doch auch mal so einen realistischen Blick, weil jetzt klingt es nur toll, Investoren, ihr habt auch mit den Elevator Boys zusammengearbeitet und so, alles cool, aber was sind denn die Dinge, die deine Nächte vielleicht mal schlaflos gestalten lassen, die dich reizbarer machen, die dir auch vielleicht Existenzängste bereiten? Was waren da so die Krisen und Lowlights, die ihr in eurer Unternehmerhistorie bisher hattet?
Ja, wir hatten einige Krisen zu meistern. Eine Riesenkrise war Covid. Damals waren wir knapp die ersten 10 Mitarbeiter. Alle unsere Umsätze waren in der Gastronomie, im Foodservice. Alle können sich wahrscheinlich auch noch an den Lockdown erinnern. Auf einmal hatten alle Geschäfte zu. Für uns hatten nicht nur alle Geschäfte zu, sondern der ganze Umsatz war weg. Dementsprechend mussten wir uns relativ schnell ein neues Standbein suchen als Company. Weil wir konnten auf keine Förderung zurückgreifen und ja, wir waren so klein, niemand hat gejuckt, ob jetzt Holy heute oder morgen nicht mehr da ist.
Nicht systemrelevant, oder?
Wir waren nicht systemrelevant, das heißt, wir waren irgendwie, aber man wusste halt relativ schnell, okay, hey, wir müssen unser Schicksal in die eigenen Hände nehmen, es wird jetzt keiner für uns machen. Das heißt, wenn wir uns retten wollen, dann nur, weil wir selbst schwimmen. Mhm. Und das haben wir auch gut geschafft. Wir sind relativ schnell in den Handel, haben die ganze Organisation einmal auf links gedreht. Auf einmal war jeder Vertriebler, der die Gastronomie erobert hat, war dann im LEH, hat die Supermärkte von uns begeistert. Und so haben wir es geschafft, relativ schnell in so einem Krisenmodus ins Machen zu kommen. Keine große Zeit verschwendet oder ins Jammern geraten, sondern hey, es geht jetzt vorwärts, das ist unser Weg und Holy wird jetzt im Handel durchstarten. Haben wir dann auch gut geschafft und ich glaube, da habe ich nochmal, das ist eine riesen Dankbarkeit, die da mitschwingt, was ans Team gerichtet ist. Die haben und ein Stück weit auch den Arsch gerettet. Damals waren alle in Kurzarbeit und es war nicht selbstverständlich, dass unser Team und jeder einzelne Mitarbeiter sich da so reingehangen hat, um diese Company zu retten. Es hat sich so angefühlt, als wären wir 10 Gründer. Mhm. Und das ist natürlich schön, so eine Geschichte, glaube ich, kommt und nur zustande, wenn es eine Mission gibt und einen Purpose gibt, auf den jeder Einzelne einzahlt und weiß, hey, wofür mache ich das jetzt eigentlich?
Schön, was du sagst, fühlt sich an wie 10 Gründer, weil ich habe oft Firmen als Mitarbeitender oder auch selber gegründet gesehen, wenn Teams größer werden, dass die Gründer so ein bisschen frustriert sind, dass der, ich sag mal, Mitarbeiter 100 nicht mehr ganz so unternehmerisch vom Mindset ist wie Mitarbeiter 4 oder 5 oder so. Jetzt seid ihr, wie viele seid ihr aktuell?
Knapp 45 jetzt.
Okay. Habt ihr schon diesen Punkt, wo es schon, weiß gar nicht, wie ich sagen soll, konzerniger ist der falsche Begriff, aber es ist ja ein Kontinuum. Es kommen nicht nur noch Menschen, die sagen, ich will hier diese Firma mit aufbauen, sondern es kommen ja irgendwann auch Menschen, die sagen, ich möchte einen klar abgegrenzten Job machen und das ist völlig okay. Wie gehst du, jetzt sagst du, du bist ein Getriebener, wie gehst du damit um, dass die Art der Mitarbeitenden sich natürlich auch ändern wird, wenn die Firma größer wird?
Definitiv. Ich glaube, das gilt auch zu respektieren, dass jeder für sich eine gewisse Grenze zieht und man kann nicht von den Mitarbeitern erwarten, dass sie mit dem gleichen Feuer irgendwie für die Company brennen, wie man es als Gründer tut oder abends sich noch an den Laptop setzen und noch an den nächsten Ideen basteln oder noch irgendeinen Workload abarbeiten, der die letzten Wochen aufgetreten ist. Und ich glaube, da braucht man einfach eine gesundes Verständnis von der Organisation und auch dem Input, den man den Leuten abverlangen kann. Und ich glaube, das ist sicherlich der nachhaltigere Weg, wenn ich eine Organisation und eine Company aufbaue, in der sich Leute wohlfühlen, die nicht toxisch ist oder die den Leuten auch nicht zu viel abverlangt. Weil am Ende sind es Mitarbeiter, die haben natürlich, arbeiten sie jetzt nicht darauf aus, da vielleicht irgendwie mal eine Firma aufzubauen, die vielleicht irgendwann mal die Kids erben oder die, ja, daher ist die Motivation eine ganz andere, die man natürlich als Gründer hat. Und so versuchen wir trotzdem die Leute auf so eine gesunde Art und Weise, weil klar, man will natürlich auch Leistung von den Leuten. Und auch hier sind wir wieder bei diesem Thema Spaß. Wenn man Spaß entfacht und jedem einzelnes Gefühl gibt, hey, was ist mein Anteil eigentlich an dem Erfolg oder an der Reise? Und das versucht, so gut es geht, sichtbar zu machen und auch diese Wertschätzung rüberzubringen, das ist, glaube ich, am Ende sozusagen eins der größten Erfolgsfaktoren, die man so haben kann als Company. Aber auch hier ganz transparent, das gelingt auch uns nicht immer. Das ist immer ein Riesenthema. Wertschätzung ist auch bei uns ein Riesenthema und wir versuchen auch da aber immer besser zu werden und wir versuchen mit unseren Mitarbeitern auch transparent umzugehen, weil natürlich auch diese Krisen, nicht nur Covid, sondern auch Finanzierungsrunden, wir sind bis heute noch nicht profitabel. Wir sind jetzt auf einem guten Weg dahin. Das heißt, wir waren immer angewiesen auf Finanzierungsrunden.
Damit und ist ja immer eine tickende Zeit. Ich will es nicht Bombe nennen, aber man hat immer irgendwie das Messer im Rücken, gell? Weil es kommt dieser Punkt, da steht die Wand und es gibt ja von dem LinkedIn-Gründer, ich weiß nicht, ob der den Reid Hoffman, gibt so ein schönes Zitat, wie ich finde, es bringt Unternehmertum so schön auf den Punkt. Er sagt, Gründen ist eigentlich wie von einer Klippe springen und bevor du auf dem Boden aufprallst, ein Flugzeug gebaut zu haben, das dich dann ins Fliegen bringt. Und da ist ein bisschen was dran. Also gerade wenn man auf externes Kapital angewiesen ist, dann weiß man, jeder Tag zählt.
Ja, definitiv. Wir sagen auch ganz oft, dass wir bauen das Flugzeug im Fliegen zusammen. Improvisationskunst, Problemlösungsdenken sind Dinge, die braucht jeder Gründer. Finanzierungsrunden waren für uns immer ein Thema. Das heißt, wir mussten über die letzten 7 Jahre zu gewissen Zeitpunkten immer wieder frisches Geld reinholen, um die Organisation am Laufen zu halten, um Personalkosten zahlen zu können. Davor versucht man natürlich aber seine Mitarbeiter so gut es geht zu schützen. Bei aller Transparenz, die erwartet wird von einem als Unternehmer, will man nicht, dass diesen Rucksack jeder Einzelne trägt. Das ist so ein bisschen die Bürde, die trägst du als Gründer. Und das ist manchmal ein bisschen Schauspielerei tatsächlich. Du kommst morgens ins Büro, musst irgendwie Energie, am Ende ist die Firma ja auch immer nur so gut wie du. Und du musst energiegeladen sein, sonst kannst du keine Energie abgeben. Das heißt, in diesen Phasen, wo wir eigentlich wussten, bald rutschen wir in eine Insolvenz, es ist noch keine Finanzierung in Sicht, wir sind davon noch weit weg, aber trotzdem musstest du im Alltag gute Miene zum vielleicht bösen Spiel, was im Hintergrund gerade abläuft, meme und die Mitarbeiter einfach davor schützen. Vor mental natürlich super beanspruchenden Zeiten, dass ich vielleicht in 2 Monaten keine Gelder mehr zahlen kann oder dass vielleicht in 2 Monaten all das, wofür wir irgendwie jetzt 4, 5 Jahre gearbeitet haben, vielleicht genau die Klippe runterrutscht. Und das sind Krisen, die mental schon sehr, sehr anstrengend sind, weil man macht ja nicht die Tür zu, geht nach Hause und es bleibt im Office, sondern man schleppt diesen Last mit nach Hause, man schleppt den an den Essenstisch, man schleppt den mit ins Bett. Und das war auch für mich völlig neu, weil diese Art des Drucks kannte ich aus dem Sport nicht. weil es war nie existenzbedrohend. Hätten wir jetzt oder haben wir mal eine Meisterschaft nicht gewonnen oder war das, ja, es war immer noch ein Spiel. Wenn du aber irgendwann 40 Mitarbeiter hast und weißt, hey, da hängen Existenzen, ist jetzt übertrieben, weil alle Leute, die bei uns arbeiten, die werden auch wieder einen Job finden, wenn es Holy irgendwann nicht mehr gibt. Aber natürlich steckt da so viel Herzblut drin und so viel mehr dran, wenn das mal nicht funktioniert oder wenn ich, und den Druck macht man sich ja selbst, weil die Finanzierung, das sind ich und meine Mitgründer und kein anderer. Das heißt, wenn wir den Job nicht machen, dann ziehen wir alle anderen mit rein. Und das sind sicherlich auch die größten Krisen gewesen, weil wir als Holy bestimmt 3-4 Mal vor diese Situation standen, dass wir uns eigentlich das Geld ausgegangen ist und wir am Last Minute tatsächlich noch an der Rettung gefeilt hatten und wir waren schon immer, der heiße Draht zum Anwalt lief schon öfters, sind wir schon in der Insolvenzverschleppung. Sicherlich war das ein oder andere Mal eine Grauzone, aber wir haben es immer geschafft. Und klar ist man da auch jedem einzelnen Partner dankbar, der sich irgendwann auch für die Reise entschieden hat oder auch für einen Invest in unsere Company. Aber es ist mental unheimlich fordernd, viel, viel fordernder als alles, was ich vorher so im Leistungssport erlebt hatte.
Und gleichzeitig sagst du ja, im Krisenmodus funktionierst du am allerbesten. Und das ist ja ein großer Unterschied. Manche Menschen zerbrechen und manche kommen in den Tunnel rein, fokussieren. Und ich gehöre auch eher zu der Fraktion, die gut funktionieren, wenn es um alles geht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauche das nicht täglich, aber ich finde, es hat eine Schönheit, eine Klarheit in diesem Modus, weil man weiß genau, das eine Problem ist es. Du hast nicht die Idee, soll ich diese Marketingaktion machen oder jenes Projekt starten oder so, sondern du bist in so einem ganz klaren Mindset. Kennst du dieses Gefühl auch? Und wie beschreibst du dich in diesem Krisenmodus, wenn du sagst, hier funktionierst du am allerbesten? Was funktioniert da besser als im Normalmodus?
Ich glaube, das ist der angesprochene Fokus, den du gerade, das ist bei mir auch so. Du weißt in dem Moment, es geht jetzt alles nur noch darum, Leute von Holy zu begeistern, hier rein zu investieren. Alles andere blende ich erstmal aus. Darunter leidet natürlich ein Stück weit auch immer die Organisation, weil man operativ zieht man sich raus. Mhm. Da braucht man einfach ein sehr, sehr gut funktionierendes Führungsteam, das einen dann ein Stück weit den Rücken frei hält. Aber ich glaube, genau das ist der Punkt, dieser Fokus, dieser Laserfokus. Jetzt ist das große Ziel und da setze ich jetzt alles daran, dass wir die Runde closen. Und ein Stück weit hat das auch dazu geführt, dass wir am Ende jetzt auch Partner wie Helene Fischer oder Jürgen Klopp haben und die Familie Klopp, weil genau in diesem Fokus und in diesem so jetzt ist das große Ziel, da will ich hin und ich will jetzt noch die Leute mit an Bord bekommen, haben wir natürlich auch dann oft top performt.
Sehr cool. Wenn du jetzt mal so auf dein bisheriges Leben guckst, was ist denn so das beste Investment, das du getätigt hast, was nicht Geld ist? Wir haben vorhin über Investoren gesprochen, aber wenn du jetzt deine eigene Energie, deine eigene Zeit, was ist so das beste Investment, was du bisher getätigt hast?
Ich glaube, da muss ich gar nicht lange überlegen. Das ist meine Familie. Das ist ein bisschen meine Energiequelle, weil da kann ich mich nicht zurückziehen. Da kann ich mich auch nicht verstecken. Und genau die Familie, meine Frau, meine beiden Kids, die sind so ein bisschen der nötige Abstand, den ich auch manchmal zur Firma brauche. Weil ich kann mit meinen beiden Kids, die sind noch zu klein, den kann ich nicht von meinen Problemen in der Company vorjammern. Und meine Frau ist dann auch relativ schnell genervt. Mhm. Und genau das ist, glaube ich, einfach sozusagen meine Safe Zone, wo ich auch den nötigen Abstand vom Alltagsstress bekomme, der bei uns immer mal wieder ansteht. Mhm. In den ich auch, und das ist es, wirklich viel Zeit investiere. Mir ist es schon wichtig, dass ich viel Zeit mit den Kids habe, dass ich auch pünktlich Feierabend mache, um noch mit meinen Kids und meiner Frau zu essen. Wochenende gehört eigentlich der Familie und hilft mir natürlich dann auch dabei, vielleicht einfach manchmal nicht in diesen ungesunden Strudel reinzurutschen, in den du relativ schnell reinkommst als Unternehmer, weil es geht ja immer mehr. Du kannst eigentlich nonstop arbeiten, weil jede Zeit, die investiert, hilft natürlich auch irgendwo der Firma. Und man fühlt sich ja fast schon schuldig manchmal, wenn ich nicht weiterarbeite oder wenn ich keine Night Session mache oder wenn ich mich am Wochenende nicht auch noch an den Rechner setze, denkt man ja manchmal so, hey, das wird eigentlich von mir erwartet. Ein guter Gründer, den macht das aus, dass der eigentlich hasselt, hasselt, hasselt. Und diese Hustle-Kultur, die ist ja auch irgendwie tief verankert bei uns.
Ich erinnere mich an ein Zitat von einem anderen Gast, der vor kurzem hier war, ist noch nicht ausgestrahlt, aber der sagte, die einzigen, die sich an deine Überstunden erinnern werden, sind deine Kinder. Und das hat so tief gesessen bei mir. Ich finde es so schön, weil am Ende ist es doch so. Deine MitarbeiterInnen, denen ist egal am Ende, ob du mehr arbeitest oder nicht. Aber die Kinder werden sich gut daran erinnern, wie viel sie ihren Vater gesehen haben. Und das habe ich mir wirklich, ich bin auch auf einem guten Weg, würde ich sagen. Hoffe ich zumindest. Unser Sohn ist jetzt ein Jahr alt. Ich habe jetzt kürzlich eine Konferenz nicht besucht, die übers Wochenende gegangen wäre, weil ich die das Wochenende davor gearbeitet hatte. Habe mich dann natürlich auch gefragt, habe ich jetzt auf Geschäft verzichtet oder auf Netzwerk oder was auch immer so die Treiber sind. Aber ich habe gesagt, nee, unser Sohn ist nur einmal 13 Monate alt und dieses Wochenende möchte ich mit meiner Familie verbringen. Und es hat sich gut angefühlt.
Das ist ja auch, ich glaube, das wirst du dann auch gut kennen. Das sind ja auch die schönsten Gefühle. Also wenn mich jemand fragt, was macht dich wirklich glücklich, dann sind es gar nicht die Themen in der Firma, dann ist es... Nicht, dass wir jetzt Helene Fischer oder Familie Klopp als Investoren gewonnen haben, sondern es sind die banalsten Dinge und die sind meist verbunden mit der Family und den Kids. Wenn du die pure Freude deiner Kids siehst, wie sie Spaß beim Spielen haben oder wo sie ihre erste größere Aufgabe gemeistert haben, was Neues lernen, da merkt man richtig so, hey, diese Freude, die spürst du in der Company nicht. Das ist so eine herzerwärmende Freude, Stolz, die da so als Papa mitschwingt. Und diese Gefühle möchte ich auch gar nicht missen. Und deswegen ist mir die Zeit mit der Familie auch unheimlich wichtig.
Ich glaube, das ist ein schöner Gradmesser, weil nicht jeder Vater oder nicht jede Mutter würde diese Priorität auch so sehen. Und das ist ja auch überhaupt nicht wertend. Aber je nachdem, wie intensiv man Zeit mit den Kindern empfindet oder auch seinen Job empfindet, gibt es, glaube ich, viele, die auch sagen würden, das ist gleichwertig oder das in der Firma finde ich spannender. Kenne ich genug Menschen und das, wie gesagt, ist auch okay. Aber wenn man die Priorität, wie du sie gerade darstellst, fühlt, dann macht es eigentlich sehr viel Sinn, es auch in seiner zeitlichen Planung zu reflektieren. Weil schlimm ist ja, wenn man es eigentlich weiß, wie man sich glücklich fühlt, es aber trotzdem durch andere Faktoren eben nicht so lebt. Denn dann entsteht Reue am Ende des Lebens oder auch viel früher schon. Und das ist eins der schlimmsten Dinge, die man, glaube ich, im Leben fühlen kann.
Definitiv. Also ich glaube, das ist für mich, ich weiß es für mich, ich merke jeden Tag, was mir Freude bereitet, was nicht. Und manchmal ist es in der Firma eher so, dass ich wieder lernen muss, mehr Freude zu empfinden. Gerade jetzt, wenn man so viel mediale Aufmerksamkeit hatte als Startup und viele wahrscheinlich mit uns tauschen würden und denken, okay, hey, ihr habt es doch jetzt geschafft und was gibt es eigentlich noch als nächstes, so große Celebrities mit an Bord zu holen. Und man selber ertappt sich dabei, wie man eigentlich schon wieder im Hustle-Modus ist und eigentlich schon wieder an den nächsten Zielen arbeitet. Und erinnert sich dann an die ersten kleinen Erfolge, die man als Unternehmer so hatte und wie viel man sich, ich weiß noch, wie viel ich mich für das erste Café gefreut hatte, was ich akquiriert hatte. Ich habe da eine PowerPoint-Präsentation gebastelt. Wie viel Google-Rezession hat dieses Café und wo liegt es? Und habe das dann mit allen meinen Mitgründern geteilt. Und das ist eigentlich, das sollte man sich erhalten als Gründer. Es ist gar nicht so einfach, weil ich glaube, das ist auch so ein Punkt, so hey, wie kann ich eigentlich mental auch immer glücklich und gesund bleiben, ist sich diese Freude über diese kleinen Erfolge beizubehalten. Und ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen, es ist wahnsinnig schwer, weil jetzt, ja, wenn ich jetzt einen Kaffee noch Holy bestellt, ja, es macht nicht mehr viel mit mir, weil ich weiß, es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn man so die großen Wachstumsziele vor Augen hat. Mhm. Und da will ich wieder hinkommen, dass ich auch so einfach mich über diese kleinen Milestones auch wieder mehr freuen kann.
Cool, das ist ein schönes Ziel. Was uns zu meiner letzten Frage bringt, die ich jedem Gast immer stelle. Philipp, wenn du jetzt mal aus einer hohen Metaperspektive auf das Auf und Ab deines persönlichen Lebens guckst, was ist daraus für dich die allerwichtigste Erkenntnis?
Ich glaube, das ist immer so das Mindset, mit dem man an Krisen oder Probleme rangeht. Weil ich glaube, die Krisen und Probleme, die man hat, die Größe definiert eigentlich das eigene Gehirn oder die eigene Denkweise. Das heißt, mache ich das Problem groß, lasse ich es zu irgendwie Raum einzunehmen in mir? Oder komme ich relativ schnell in diesen Modus, dass ich es akzeptiere und schnell wieder sozusagen ins Machen komme und daran arbeite, es aufzulösen oder in bessere Zeiten zu kommen? Und ich glaube, das ist so dieses Thema, hey, mach dir bewusst, das Problem ist immer nur so groß, wie sehr du es an dich heranlässt und du es auch mental selber machst. Und komm relativ schnell wieder in den Modus zu sagen, okay, hey, kann ich es jetzt, was kann ich ändern daran, dass es mir wieder besser geht oder ich dieses Problem gelöst bekomme? Weil dann kommt man relativ schnell wieder in diesen Flow, dass man eigentlich weiß, okay, hey, ich bin irgendwie Herr meines eigenen Schicksals und ich bin wieder am Doing.
Diese Kontrolle ist ja das, was das Leben auch am allerschönsten macht. Philipp, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für eure Produkte. Ich freue mich schon das nächste Mal wieder eine schöne Bowl, Acai-Bowl zu essen. Ich glaube, morgen früh gönne ich mir eine und werde euren Weg weiter verfolgen. Viel Spaß mit Jürgen und Helene im Größermachen eurer Firma und bis bald.
Danke, Chris. War schön, hier zu sein.